Hand aufs Herz, die nächste, da sind wir wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli Handball Bundesliga. Mein Name ist Markus Götz. Ich bin quasi seit über 20 Jahren im Biss. Seit 2003 darf ich jetzt schon die Handball Bundesliga als Kommentator begleiten und mache das weiterhin und ja, vielleicht mehr denn je mit allergrößtem Vergnügen. Ich freue mich seit dieser Saison im Wechsel mit Annette Sattler, tolle, spannende Persönlichkeiten des Handballs hier in diesem Podcast präsentieren zu dürfen. Und für diese Folge, kann ich euch sagen, bin ich ins tiefste Oberschwaben gefahren, um mit zwei sehr bemerkenswerten Frauen zu sprechen. Sie sind das einzige Frauenteam, das in der Handball-Bundesliga pfeift. Und nicht nur das, sie leiten auch die ganz großen Spiele bei den ganz großen Events. Jetzt in diesem Herbst zum Beispiel bei der Frauenweltmeisterschaft in Skandinavien und dann auch im kommenden Januar bei der größten Männer-Europameisterschaft, die es je gegeben hat, bei der Euro hier in Deutschland. Und das tun sie in einer bislang noch sehr stark von Männern geprägten Schiedsrichterwelt. Das hat mich wirklich interessiert und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, um mit den beiden darüber zu sprechen, wie sie das geschafft haben, was sie antreibt und wie sie insgesamt auf diese Schiedsrichterwelt blicken. Und über das ein oder andere darüber hinaus haben wir auch noch gequatscht und ich fand es ein wirklich hochspannendes und sehr sympathisches Gespräch. Hoffe, euch geht's genauso. Habt einfach Spaß mit Hand aufs Herz, Folge 101 mit Tanja Kuttler und Maike Merz. So, freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammensitzen hier in diesem Podcast. Maike Merz, Tanja Kuttler,
hallo.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung, muss ich ja sagen. Ja, wir sind hier in Oberschwaben, für die Geografiekenner, Ostrach. Das würde mich echt interessieren, ob das irgendeiner kennt, der uns jetzt zuhört. Ja. Ostrach ist wunderschön hier. Ich habe zwar überhaupt nichts gesehen, weil es schon dunkel ist, aber ich weiß es einfach, dass es wunderschön ist hier. Und Sonntagabend, ich finde es echt wahnsinnig nett von euch, dass ihr euch Zeit nehmt. Und ich muss gleich mal vorweg sagen, ich bin jetzt ja noch nicht so lange im Podcast-Geschäft, aber das war mit Abstand die komplizierteste Orga mit euch. Und zwar nicht, bloß damit da kein Missverständnis entsteht, weil die Ladies unfreundlich wären oder unkooperativ oder sonst irgendwas. Und das gibt's ja gar nicht, was ihr für einen Terminkalender habt. Ich dachte, unsere Terminkalender sind schon kompliziert.
Ja, das ist leider so unser typisches Leben. Das Problem haben wir auch mit den Freunden. Die kennen das mittlerweile. Die erwarten schon gar nicht mehr, dass irgendein Termin mal eingehalten wird. Ja, wir müssen immer flexibel sein, um das irgendwie irgendwo reinquetschen, weil wir einfach sehr kurzfristig auch angesetzt werden.
Also flexibel, ich weiß nicht, was ist die Steigerung von flexibel? Das ist flexibel, also viele müssen flexibel sein. Also wir haben Sonntagabend und ihr wart, euer letztes Spiel war Freitagabend in
Eisenach.
Können wir gleich mal eintauchen in euren Alltag. Ja? So. Wie ist das abgelaufen? Schilder doch mal ganz kurz, wie so ein typischer Freitagabend-Ausflug aussieht dann bei euch.
Ja, so ein Freitagabend-Ausflug geht morgens los, würde ich sagen. Ja. Also wir sind sehr früh los. Ich glaube, ich bin um 9 losgefahren. Wir treffen uns dann immer unterwegs, weil wir doch auch eine halbe Stunde auseinander wohnen. Dann mach du weiter.
Ja, dann hatten wir eine sechsstündige Fahrt hinter uns zu bringen, wo wir ja viel über vergangene Spiele sprechen, über das bevorstehende Spiel, aber auch über alles andere, was so zwischen Schwestern zu klären ist. Sind dann ins Hotel gefahren, haben uns noch eine Stunde oder anderthalb ausgeruht, ja, bevor wir dann in die altehrwürdige Werner-Assmann-Halle aufgebrochen sind.
Und wie war's? Wie lief's?
Es ist schon eine Wahnsinnsstimmung da drin. Also es hat richtig Spaß gemacht. Es war aber auch unglaublich laut, was ich so nicht erwartet hätte vom. Also wir haben ja schon in Riesenhallen gepfiffen, auch mit wirklich deutlich mehr Zuschauern. Aber wir mussten noch nie so ins Headset schreien, damit wir uns verstehen. Also wir waren danach wirklich heiser und haben teilweise wirklich Probleme mit der Kommunikation gehabt, weil wir uns fast nicht verstanden haben.
Ja, das hatten wir so tatsächlich vorher noch nie. Also wir wussten, dass es in dieser Halle laut ist und dass für Zuschauer und alle möglichen Leute sicherlich laut sein wird, aber wir haben ja wirklich gute Technik auf dem Ohr und dass wir da trotzdem so Probleme bekommen, hätten wir nicht gedacht.
Okay, dann Spiel vorbei, Freitagabend. Wie ging es weiter?
Ja, dann haben wir erstmal noch die bekannte Rostbratwurst zu uns genommen.
Was ist gut.
Ja, klar. Also wenn sie was können, dann. Also da sind sie schon echt gut drin. Sind dann zurück ins Hotel.
Coaching hatten wir noch.
Wir hatten noch ein Coaching, richtig.
Ein Coaching?
Genau, wir hatten noch einen Coach.
Mit wem?
Vor Ort, Thorsten Zacharias.
Der war auch extra in Eisenach.
Ja. Genau.
Der war heute übrigens auch in Mannheim.
Haben wir gesehen, genau.
Der Mann ist auch überall.
Ja, auch viel unterwegs.
Okay, also was heißt dann Coaching?
Also Coaching bedeutet, wir haben nicht in jedem Spiel einen Coach. Wir wissen das auch eigentlich vorher nicht vor dem Spiel. Also
wusstet ihr es diesmal auch nicht, oder?
Nee, also wir dürfen das eigentlich vorher nicht.
Da hinten, da sitzt der Thorsten.
So manchmal Zufall. Sieht man sie natürlich, aber normalerweise sieht man sie vorher nicht oder sie sollen sich auch nicht zeigen. Und ja, der beobachtet dann einfach nur uns in diesem Spiel, macht sich Notizen, schreibt sich die Spielzeiten auf, gibt uns danach ein Feedback. Und dann trifft man sich in der Woche danach nochmal online, nachdem er sich auch das Video nochmal angeschaut hat. Also er prüft dann seine Situation auch nochmal am Video. Und dann werden wir bewertet. Also es gibt dann in jedem Bereich, beispielsweise in der Progression, in 7 Meter, in Passiv, gibt es überall Punkte. Und am Ende kommt eben eine Gesamtpunktzahl raus und die ist dann auch entscheidend, wo man dann am Schluss in der Tabelle landet. Also auch bei uns Schiedsrichtern gibt es ja am Schluss eine Tabelle.
Ihr habt eine interne Tabelle, die ihr dann auch einsehen könnt. Das wisst ihr auch dann immer, wo ihr da steht, oder wie?
Am Ende der Saison bekommen wir die zu sehen und die entscheidet eben über in den unteren Kadern über Aufstieg, bei uns eben im Elitekader über den Abstieg.
Und wo seid ihr da eingelaufen in der vergangenen Saison?
Das ist keine offizielle Tabelle, deswegen glaube ich, dürfen wir da jetzt Platzierungen gar nicht, gar nicht groß rauslassen.
Okay, also okay. So, aber dann war das gestern noch direkt nach dem Spiel?
Am Freitag.
Vorgestern, klar. Freitagabend, noch direkt nach dem Spiel.
Genau.
Ist man da überhaupt aufnahmefähig?
Ja,
doch. Auf jeden Fall. Wir sind es auch gewohnt, also bei internationalen Spielen hat man das bei jedem Spiel, da macht der Delegierte am Tisch, übernimmt auch die Funktion des Coaches, von daher ist das für uns was ganz Normales.
Okay.
Ja, und wir schauen uns eigentlich auch oft, also wir haben auch an dem Abend das Spiel noch auf deinen angeguckt, also wir brauchen das dann auch, es nochmal anzuschauen. Und
ihr guckt euch die Spiele nochmal an?
Ja, auf jeden Fall, also erst auf deinen und dann machen wir unsere Analyse am PC nochmal mit dem Spot-Launch-Video, immer ja.
Sonst kommt.
Ist gut zu wissen, oder? Das würde ich auch mal hören.
Ich hab's befürchtet. Sonst kriegt die Seele keine Ruhe, oder wie? Ja, warum macht ihr das? Worum geht's euch da? Nochmal zu gucken, wie gut ihr gelegen seid, oder?
Also, ich meine, die Analyse an sich, das gehört zu unserem Job. Also, wir müssen ja natürlich schauen, wie haben wir entschieden, in welchen Bereichen haben wir gut entschieden, in welchen waren wir schlecht, woran lag's, was müssen wir. Also, wir wollen ja besser werden. Wir gehen ja nicht nach Hause und sagen, Das war super, alle waren zufrieden oder unzufrieden, uns ist egal. Also so läuft es ja nicht. Wir wollen ja auch besser werden und wir machen immer eine sehr detaillierte Analyse, um auch die Linie im Spiel irgendwo festzusetzen. Und ja, das auf deinen, sage ich mal, das mache ich. Ich schaue es einfach gerne auch mit Kommentator an, sage ich ganz ehrlich. Das macht einfach mehr Spaß, wie wenn man es dann ohne anschaut.
Ja, und dazu kommt und einfach auch, dass wir mehr Perspektiven haben auf deinen. Also gerade die Torkamera, die wir für unsere Analyse nicht haben, die kann einfach oft auch mal nochmal helfen, um eine Situation aufzuschlüsseln.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wie oft rollt ihr mit den Augen, wenn ihr uns da zuhört, wenn wir die Regeldinge einschätzen? Jetzt frei heraus, also ich verkraft schon was, ja?
Also ich bin nicht so der Augenroller.
Sondern? Du sprichst es deutlich an, oder?
Ich hau es direkt raus.
So ein Blödsinn. Ernsthaft?
Ach ja.
Ja komm.
Es kommt schon vor, wir dass man mal denkt, naja.
Ja, ist doch total okay.
Da liegt jetzt nicht so richtig, aber es ist ja bei uns genauso, wir liegen ja auch nicht immer richtig. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass die Kommentatoren das ansprechen. Also ich finde schon richtig, dass man auch mal sagt hier, das war jetzt einfach eine falsche Entscheidung.
Nach meinem
dann natürlich liegt ja auch nicht immer richtig. Also gerade zum Beispiel, wenn du ein Beispiel möchtest, beim Thema Schritte sind wir oft deutlich anderer Meinung. Ja. Ging mir auch heute beim Schauen tatsächlich wieder so. Weil da oft haben wir das Gefühl, falsch gezählt wird, weil Spieler den Ball oftmals noch gar nicht in der Hand haben und schon losgezählt wird.
Also die Spieler auf dem Niveau, die sind ja extrem. Die haben ja die Bewegungsabläufe extrem perfektioniert. Und das ist so ein Punkt, den wir uns in der Analyse nach dem Spiel eben anschauen. Wie sind die Bewegungsabläufe? Es gibt Spieler, die machen ihre Täuschung schon komplett fertig, bevor sie nach dem Tippen den Ball überhaupt wieder aufnehmen. Und der ein oder andere Experte im Fernseher ist da schon bei 4 oder 5 Schritten, da ist der Ball noch nicht mal wieder in der Hand. Mhm. Und das ist dann für uns dann amüsant.
Eher witzig.
Also, aber Schritte, gutes Die sind ja total blind. aber Schritte ist doch ein super Thema. Das ist doch, also für mich, das ist mit das Schwierigste, finde ich, mittlerweile.
Ja, ist das auch.
Und es ist übrigens, ich hab den Eindruck, dass es auch mit der größte Aufreger ist mittlerweile. Also so aus dieser, also wir haben ja schon ein paar echt überragende 1-1-Spieler in der Liga. Gisli Christiansson und so weiter und so fort, Matthias Kitzel. So, und mein Eindruck ist, je schwieriger die zu verteidigen sind, desto mehr guckt man auf die Schritte. Ja. Und die gegen die verteidigen müssen und das nicht schaffen, das sind die am lautesten schreien, die machen doch eh immer Schritte. Das ist, ich werde manchmal so begrüßt in Hallen übrigens. Ja. So, Servus, wie geht's? Hast du zugeguckt bei Kitzel? Hast du mal gezählt? Ja. Also es ist tatsächlich so, nach meiner Wahrnehmung, aber wie empfindet ihr's? Also die Schwierigkeit beim Schritte-Thema zu bewerten?
Ja, Schritte ist tatsächlich, ja, wie du vorhin gesagt hast, eine der schwierigsten Disziplinen, die wir haben. Und da hilft einfach Zählen nichts. Da muss man sich über die Jahre die Bewegungsabläufe einfach verinnerlichen. Und also es gibt Spieler, bei denen schaue ich die dritte Zeitlupe an und bin immer noch nicht in der Lage, die Schritte wirklich genau zu zählen. Also die machen dazwischen Hopser und hier noch ein halber Schritt. Die Frage ist, ob wir genau darauf raus wollen oder ob wir einfach eine Linie setzen müssen, die für alle klar nachvollziehbar ist und die jeder versteht, ohne die Abwehr zu vernachlässigen. Weil natürlich sind die Abwehrreihen extrem von den Schiedsrichtern abhängig. Also wenn wir immer den 4., 5. Schritt zulassen, dann müssen die natürlich ganz anders verteidigen, wie wenn wir beim 3. Schritt immer den Flock reinhauen. Die Frage ist, ob man das über 60 Minuten immer schafft.
Also ich bin heute vor allem zu euch gekommen, weil wir euch natürlich kennenlernen wollen und vorstellen wollen. Aber das eine oder andere Schiedsrichterthema können wir nicht auslassen. Das ist zu spannend. Ja. Aber jetzt waren wir ja gerade noch bei Freitagabend im wunderschönen Eisenach in Thüringen. So, dann ist dieses Schiedsrichter-Coaching durch. Ihr habt übernachtet in diesem Fall in Eisenach und am Samstag dann zurück. Und wart ihr dann wieder hier zu Hause bei euch?
Genau, wir sind recht früh los. Ich glaube, wir waren um 6:30 beim Frühstück, sind um 7 los und waren dann gegen 12:01 ungefähr zu Hause. Ja.
Okay. Und wie geht's weiter? Was steht auf dem Programm jetzt? Die nächsten Einsätze?
Die nächsten Einsätze. Also wir sind jetzt tatsächlich, also vom Programm her, wir haben morgen Abend noch ein IHF-Meeting mit Regeltest für die Weltmeisterschaft. Dann fliegen wir am Mittwoch nach Polen, haben am Donnerstag Płock gegen Barcelona. Und fliegen am Freitagmorgen wieder zurück. Das ist so das, was die Woche dann ansteht. Genau.
Und dann habt ihr ja noch einen Job.
Richtig.
Und Familien mit Kindern. Und weiß nicht, was sonst noch von Sachen, von denen ich nichts weiß. Und eure Tage haben auch 24 Stunden.
Leider, ja.
Leider?
Ja, leider. Ich bräuchte oftmals 48, aber ich glaube, das geht vielen so.
Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, also das, was Mike jetzt gesagt hat mit nächste Woche Płock, da gehört ja viel mehr dazu. Also auch das Coaching, das war jetzt so abgehakt bei Eisenach Samstagabend in der Kabine. Also wir müssen das Spiel jetzt für uns aufbereiten. Wir haben dann, ich glaube, wir machen es aus Polen raus, ein Coaching-Gespräch, eben diesen Online-Call nochmal mit dem Coach, wo man es dann nochmal, das nimmt auch nochmal so 1,5, 2 Stunden Zeit in Anspruch, wo man es einfach nochmal aufbereitet. Wir müssen irgendwann die Woche noch Płock und Barcelona vorbereiten, weil es natürlich Mannschaften, die wir jetzt nicht täglich sehen. Man guckt zwar viel Champions League, aber es sind halt doch nochmal größere Unbekannte, als wenn man deutsche Mannschaften pfeift. Wenn wir Freitag zurückkommen, werden wir auf dem Flug schon das erste Mal Płock gegen Barcelona gesehen haben. Ja, und so geht es dann halt weiter mit der Vorbereitung direkt aufs nächste Spiel.
Habt ihr mal zusammengerechnet? Also das alles mit rein. Also diese Vorbereitung, Nachbereitung, Reise, einfach alles, was ihr im Dienste der Schiedsrichterei macht, auf wie viele Stunden ihr im Schnitt da so kommt?
Ja, das haben wir noch gar nicht so lange her begonnen, weil es uns selber interessiert hat, weil irgendwie einfach die Tage mittlerweile zu kurz sind. Und wir kommen schon für die Schiedsrichterei ja, so zwischen 40 und 45 Stunden die Woche.
Ja. Also ein Fulltime-Job.
Ja. Also wenn man es so betreibt, wie es unser Anspruch ist und wie wir mit einem guten Gewissen zum Spiel fahren können und auch einfach um die Fitness so aufrecht zu erhalten, wie es aus unserer Sicht notwendig ist, muss man das schon setzen, ja.
Aber wie macht ihr das? Also jetzt ernsthaft, jetzt, also ihr habt stundenmäßig Fulltime-Job Handball und ich habe es ja gerade schon gesagt, Family und auch noch einen richtigen Job. Kann ich mal euren Terminkalender sehen? Oder?
Der ist ziemlich Nein, also wir haben zuverlässige Wecker, also wir stehen beide früh auf. Ja. Wir machen viele der Sporteinheiten, bevor die Kinder aufwachen. Wir arbeiten auch in unserem normalen Job häufig so zu den Zeiten, wo andere Leute wahrscheinlich eher noch im Bett liegen, haben da zum Glück vom Geschäft aus die Möglichkeiten. Wir arbeiten viel von zu Hause und einfach ja zu Uhrzeiten, wo sonst nicht viel passiert.
Wo normale Menschen schlafen. Ja, also das, also Schlaf ist dann gar kein Thema bei euch, oder wie?
Wir kommen mit relativ wenig zurecht.
Was ist relativ wenig, so im Schnitt?
Ja, so 5 Stunden habe ich vielleicht
im Stunden, Schnitt.
5-6 Stunden.
Ja. Wobei man da auch sagen kann, also ich bin kein Experte, aber ich habe das Gefühl, dass man mit Ernährung relativ viel dazu beitragen kann, dass wenig Schlaf trotzdem ausreichen kann. Also ich muss mich morgens nicht rausquälen.
Hm. Ich schon. Da unterscheiden wir uns ein bisschen. Ja. Also sie ist ein Frühaufsteher, ich bin eher der Nachtmensch, aber... Ja.
Du bist ja auch die
ich
Ältere.
Muss morgens halt trotzdem aufstehen, ja.
Du bist ja halt auch die Ältere.
Im Alter kann man nicht mehr so gut schlafen.
die beiden, das habe ich ja gar nicht erzählt, gell? Ihr seid ja Schwestern, trotz unterschiedlicher Namen. Übrigens, ich habe es auch nicht von Anfang an geschnallt, gell? Total Banane. Ja. Aber ich weiß, bis ich es dann irgendwann mal gelesen habe, dachte ich, Nagel im Kopf, ja.
Ja gut, ich denke, man muss es nicht unbedingt sehen, aber das Witzige ist, als wir noch Schilha-Schilha im Gespann waren, da hat uns wirklich jeder gefragt, ob wir Zwillinge sind.
Okay.
Und seit wir unterschiedliche Namen haben, sagt jeder, ihr seid Geschwister, das kann nicht sein.
Also das habe ich nicht gesagt, aber ich hab's auch nicht.
Ach, aber auch die Brücke zwischen Schilha-Schilha und Kuttler-Merz haben viele nicht hinbekommen. Ja. Das war manchmal witzig, in den sozialen Medien zu lesen, wenn es dann um Kuttler-Merz ging. Ja, die sind schon okay, aber Schilha-Schilha früher waren einfach besser. Das war dann einfach
amüsant. Und was sagt ihr dann darauf?
Tja.
Das kann gut sein.
Ja, ja, die waren aber auch echt
super. Die waren auch echt super. Die haben gut ausgesehen.
Ja, damals.
Auch schon ein paar Tage her, ja.
Und das ist es wert, oder?
Ja, also uns macht es einfach unheimlich viel Spaß. Ich glaube, sonst könnte man das mit dem Aufwand, den wir betreiben, nicht machen. Also ohne Spaß würde man das
Der so Spaß
nicht
ist eure Belohnung
an ja, der es Geschichte. Ja, es gibt uns einfach brutal viel. Es ja. ist manchmal schwer zu beschreiben, aber die Frage, ob wir das Richtige tun, ob das so das ist, was wir weiterhin machen möchten, die stellen wir uns eigentlich nie. Obwohl wir ganz offen im Team sagen, wir entscheiden von Halbjahr zu Halbjahr, von Saison zu Saison gucken. Es geht, glaube ich, nur, wenn man Spaß dran hat, weil ansonsten...
Ja, ansonsten macht man das nicht
kann man
in
das
dem Ausmaß, in dem wir das betreiben. Das würde nicht funktionieren.
Und da muss ja auch ein Umfeld mitspielen, damit sowas überhaupt möglich ist. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja. So, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Also um ganz ehrlich zu sein, ihr seid für mich schon, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber ihr seid für mich schon super Beispiele für Feminismus im positivsten Sinn. Wie guckt ihr da drauf auf das Thema, also Feminismus und was ihr da auch für eine Leuchtturmrolle habt, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung?
Das ist so eine Frage, ja.
Ja, aber ich finde die wichtig.
Vielleicht um es andersrum aufzurollen, das kürzt es vielleicht auch ab. Wir sind absolute Gegner der Quote. Wir haben uns immer gesträubt dagegen, irgendeine Quote einfach nur zu erfüllen. Wir wollten dorthin kommen, wo wir sind, weil wir einfach gut genug sind. Hatten aber das Problem gleichzeitig, dass als wir die Schiedsrichterei begonnen haben, die Gleichberechtigung an der Basis nicht vorhanden war. Also wir hatten gar nicht die Chance, uns gleich zu entwickeln wie die männlichen Kollegen. Und das war einfach aufgrund unseres Geschlechts. Wir haben nie die gleichen Spiele bekommen, wir haben nie die Möglichkeit gehabt, uns gleich zu entwickeln und deshalb ging eine Schere auf, die irgendwann nur noch über eine Quote geschlossen werden konnte, weil wir sonst den Schritt nach oben nicht gepackt hätten. Und so haben wir an einem Punkt unserer Karriere über den damaligen DHB-Frauenkader eine Abkürzung genommen und waren dann unter Beschuss dieser Vorwürfe, Frauen, die sind da jetzt halt hingelupft worden. Das war uns wirklich, das lag uns lange auf dem Magen. Ja. Das war nie die Rolle, die wir erfüllen wollten. War wahrscheinlich auch so ein Punkt, warum wir sehr früh angefangen haben, sehr hart zu arbeiten, weil wir das so nie auf uns sitzen lassen wollten. Und sind froh, dass wir heute an dem Punkt sind, wo man wirklich sagen kann, die Frauen werden im DHB gleich angesetzt, gleich behandelt. Wenn eine Frau am Ende des Jahres auf Tabellenplatz 1 steht, dann steigt sie auf in den nächsten Kader und wenn sie auf dem letzten Platz steht, geht sie runter.
Das fand ich interessant, dass, als ich das Wort Feminismus reingeworfen habe. Ich weiß, das ist für viele ist das ein, habe ich das Gefühl, ein Reizwort oder auch ein vorbelastetes Wort. Das ist ja die Frage, womit man das in Verbindung bringt. Das fand ich interessant, dass du direkt, Tanja, dass du direkt mit Quote um die Ecke gekommen bist. Das war das Allerletzte, an was ich gedacht habe. Feminismus steht für mich einfach nur für den Kampf oder für den Einsatz dafür, dass es zwischen den Geschlechtern eine Gleichberechtigung in den Möglichkeiten gibt.
Ja.
Und da sehe ich erstmal gar nichts Negatives dran. Also wenn man das so verbindet und connected und so mache ich. Deswegen war ich jetzt sehr überrascht, warum du dann direkt mit der Quote um die Ecke kamst.
Da bin ich aber wahrscheinlich offenbar, einfach vorbelastet.
Ja, wegen dieser Vorwürfe. Ja, oder wie? Ja. Weil ihr das Gefühl hattet, dass man euch vorwirft, ihr seid nur da, wo ihr seid, aufgrund einer Quote.
Also man hört es halt immer wieder so im Umfeld. Ich glaube jetzt wirklich im Kader drin hat uns nie jemand das Gefühl gegeben. Aber wir haben uns selber ja nicht wohl gefühlt. Also wir waren irgendwo in einem Kader am Anfang immer mit einem Sternchen geführt. Wir konnten ja auch gar nicht auf- oder absteigen. Uns hat die Perspektive auch gefehlt. Mhm. Und uns war dann schon wichtig, einfach in dieses normale Ranking auch reinzukommen. Wir sind von Anfang an, haben wir immer gesagt, wir laufen auch von der Fitness her immer die Männerzeiten. Wir wollen keine Frauenzeiten, also wir wollen nicht langsamer laufen, weil wenn wir die gleichen Spiele pfeifen wollen, müssen wir auch gleich schnell laufen können. Also dann kann es ja auch nicht sein, dass man sagt, ah ja, das sind Frauen, die müssen jetzt im Shuttle Run eine Stufe weniger laufen. Also das macht auch keinen Sinn aus unserer Sicht. Das
sieht einem im Spiel auch keiner nach. Weil
im Spiel bin ich dann zu langsam und treffe eine schlechte Entscheidung. Und dann kann ich das ja auch nicht entschuldigen. Mhm. Und deswegen mussten wir da schon immer, ich denke, auch einfach ein Stück weit mehr trainieren, ein Stück weit mehr machen, um die Lücke zu schließen. Aber wir sind dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir dann auch selber gesagt haben, Mensch, wir sind so gut wie unsere Kollegen und man muss es uns jetzt einfach auch zutrauen. Und das war dann so ein schwieriger Schritt, glaube ich, auch fürs Umfeld und also für die Verantwortlichen.
Ich kann das komplett verstehen, also wie ihr da denkt und wie ihr da empfindet. Und ich kann mir, es ist ja mehrfach schon angeklungen, ich habe auch einiges gehört, aber wahrscheinlich nicht mal ein Bruchteil, womit ihr konfrontiert wart im Laufe eurer Schiedsrichterei, also mit vielleicht abfälligen Bemerkungen, Kritik und so weiter und so fort. Und deswegen verstehe ich das total, dass ihr das automatisch damit connectet. Ich habe eher so den Blick aufs große Ganze. Ja? Ihr macht was in den allermeisten Fällen nur Männer machen können. Also in der Konstellation, ja, mit Job, mit Familie und dann eben noch so ein, das ist ja kein Hobby, was ist das? Das ist so ein Zweitjob oder wie oder eine Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie würdet ihr sagen?
Im Prinzip ist es ein Job. Also
oder ein zweiter Job, oder?
Ja, ist das eigentlich die Arbeit. Also den Kindern sagen wir immer, wir gehen zur Arbeit.
So, also ihr macht das, das machen nach wie vor in den allermeisten Fällen machen das Männer in diesen Konstellationen. Ja? Ihr habt es hingekriegt und habt ein Umfeld, das mitträgt offensichtlich. Wie gesagt, gehen wir nachher nochmal drauf ein, im Genauen, dass das möglich ist. Ihr pfeift bei den Männern, ja, und auch bei den Frauen natürlich, also komplett wurscht, ja. Und das alles in einer Welt, die jetzt, wo das nicht an der Tagesordnung ist, ja. Also wenn das nicht Feminismus im Wortsinn, wie ich ihn für mich verstehe, ist das ehrlich, mich beeindruckt das total. Und das deswegen finde ich das auch so spannend, ja, wie ihr da drauf guckt und was euch auch dieser Aspekt bedeutet. Wolltet ihr, war das irgendwo auch ein Antrieb, Leuten zu zeigen, das geht? Was vielleicht viele für nicht so
sehen? Ich glaube nicht, so sind wir eigentlich nicht gestrickt. Ah, okay. Also wir wollten eigentlich schon immer einfach als Schiedsrichter gesehen werden und nicht noch speziell angesprochen werden, wenn E-Mails gekommen sind, dann immer mit Hallo Maike, Hallo Tanja, liebe Schiedsrichter. Dann denke ich immer schon, ich bin auch Schiedsrichter, ich will einfach Schiedsrichter sein. Man muss zu mir auch nicht Schiedsrichterin sagen. Also wir wollten einfach Schiedsrichter sein.
Ihr wollt noch nicht mal gegendert werden.
Nee, also das liegt uns auch gar nicht. Brauchen wir nicht. Und natürlich haben wir jetzt mittlerweile erkannt, dass wir natürlich eine Vorbildfunktion einnehmen, auch für die Frauen, die nachkommen. Auch viele, auch international sind wir für viele weibliche Gespanne Vorbild, weil wir eben auch das Thema Schwangerschaften, Kinder in der Karriere mit, in die Karriere mit eingebaut haben. Das wissen wir und das wollen wir natürlich auch, ja, wir wollen Vorbild sein und die Mädels auch dahin bringen, dass sie die Möglichkeit sehen, Schiedsrichter zu sein und trotzdem aber eine Familie zu haben, weil daran scheitert es dann halt doch oft bei den Frauen, dass wenn dann der Kinderwunsch kommt, dass es dann danach nicht mehr zurückkommt. Ja.
Und das ist ja, also es ist ja jetzt in eurer Gemengelage wirklich echt eine Riesen-Challenge und es gibt ja unzählige, auch vor allen Dingen berufliche Situationen, wo das genauso ist. Ja. Und wenn ihr jetzt da von außen dann auch gerade auch für das bewundert werdet, bedeutet euch das dann was?
Es bedeutet natürlich was, wobei mir persönlich ist oftmals unangenehm, weil es so die Lorbeeren unseres Umfelds sind. Nein, also du hast vorhin gesagt, wir werden mitgetragen, das stellt es eigentlich unter den Scheffel. Also was unser Umfeld leistet, ist brutal. Also wenn wir jetzt zu so einer WM fahren, dann ist natürlich die Vorbereitung und alles und die Organisation schwierig. Und schon anspruchsvoll, aber wir fahren und dann sind wir weg. Und daheim muss der Laden halt weiterlaufen. Was unsere Männer da leisten, was unsere Eltern, Schwiegereltern, also es ist schon brutal.
Ihr müsst sehr moderne Männer haben.
Ja, die sind so erzogen worden.
Von euch? Mit der Pfeife oder wie?
Die waren von Anfang an einfach voll mit drin, auch bei den Kindern. Es war normal und das ist zum Glück auch für die Kinder normal. Also wenn nur der Papa da ist, weil es gibt ja doch auch Familien, wo die Mama immer das Kind noch jahrelang ins Bett bringen muss und das nicht funktioniert anders und das ist bei uns einfach normal. Also wir waren ja schon nach ein paar Wochen nach der Schwangerschaft einfach wieder auf dem Feld und dann musste der Papa ran. Und ich glaube, dass das auch total schön ist für die Männer, dass sie diese Verantwortung kriegen, weil viele bekommen das gar nicht. Also die machen das schon gut.
Das kann ich nur bejahen, ja, aus eigener Erfahrung. Also ich habe auch eine Tochter. Übrigens, vielleicht ist mir das auch deshalb so wichtig, das Thema, weil ich auf gut Deutsch gesagt, ums Verrecken nicht einsehe, dass meine Tochter nur, weil sie eine Frau ist, die wird jetzt 14, irgendwas aufgrund ihres Geschlechtes nicht machen kann. Ja. Wäre für mich auch nie denkbar gewesen, irgendwie so ein Wochenendpapa zu sein, der dann irgendwie, dann ja jetzt gemeint Zirkus oder irgendwie ins Legoland. Das wäre mir auch deutlich zu dünn. Deswegen, ja, das ich glaube, das ist aber mittlerweile, die meisten Väter und Männer wissen das um den Wert dieser Alltagszeit mit den Kids.
Ja, ich glaube, das hat sich geändert in den letzten Jahren.
Ja. Ich weiß nicht, wie es in Ostrach ist noch im Schnitt und in Oberteuringen.
Ja, so altmodisch sind wir dann auch wieder nicht. Wobei man schon sagen muss, also wenn ich im Umfeld manchmal erzähle, dass wir dann eben 3,5 Wochen jetzt weg sind, da schlucken schon viele Mamas ganz doll und dann merkt man es so rattern und dann kommt nach 20 Minuten die Frage, ja, aber der Kleine kommt dann schon mit. Dann sage ich, nee, es funktioniert ja nicht. Ja. Also ist ja auch noch so ein Punkt bei uns Schiedsrichtern, die Mannschaften, gerade die weiblichen, da verfolgen was, die kriegen das immer mehr hin, dass einfach die Kinder mitreisen zu so einer WM, dass die Männer mitgehen oder die Omas und Opas. Und bei uns ist einfach so, jetzt findet die WM wieder in 3 Ländern statt und wir wissen am Abend nie, wo wir am nächsten Morgen aufwachen.
Das kannst also du null planen. Klar, wenn du mit einer Mannschaft irgendwo bist, dann hast du einen Spielplan, dann weißt du zumindest hier erste Gruppenphase, Spielorte oder Mannschaftsquartier. Das ist bei euch.
Wir wissen halt gar nichts.
Und aber ihr habt doch zumindest ein Headquarter, oder?
Also wir starten die Vorbereitungstage an einem Platz alle, aber während der Vorbereitung macht es eh keinen Sinn, da haben wir überhaupt keine Zeit. Und dann wissen wir, wo wir beginnen, in welcher Vorrundengruppe. Es kann aber sein, wir sind nach einem Tag wieder weg.
Also bei der letzten WM war es tatsächlich so, da hatte ich meinen Koffer schon komplett ausgepackt und nach dem Spiel sind wir direkt zum nächsten Standort gefahren.
In der Nacht war super. Noch weiter. Manchmal saßen wir auch im Auto und wussten gar nicht genau, wo wir landen werden. Also es ist an Flexibilität.
Jetzt sehe ich gerade einen ganz neuen Reiz an der Schiedsrichterei. Das ist ja Abenteuer pur.
Ja, also es macht auch Spaß.
Das ist ja wie ein Roadmovie. Ja.
Es macht auch Spaß. Es hat auch was, nicht zu wissen, wo man am Ende rauskommt. Also ja, es ist spannend, es ist nicht planbar, das ist natürlich der Nachteil. Also Familien können einfach nicht mitkommen, das macht keinen Sinn. Aber ansonsten, ich meine, uns stört es nicht. Also wenn man uns abends sagt, am nächsten Morgen fährt der Zug dahin, ja, dann ist das halt so. Wenn man jetzt noch nicht einen Koffer ausgepackt hat, so wie ich.
Und wir haben ja auch bei so Großturnieren mittlerweile so eine Schiedsrichterfamilie um uns rum. Also wir kennen ja die Kollegen alle. Man freut sich dann, wenn man sieht, ah, die sind da schon in dem Hotel, da kommen wir jetzt dazu. Und dann ja, ist einfach auch ein schönes Zusammenkommen. Das ist ja unsere Mannschaft.
Ja.
Da ist was los, wenn du Schiedsrichter bist. Abenteuer pur. Jetzt sind wir natürlich hier schon wieder durch ganz viele Themen gesprungen. Ja. So viel zu meiner wunderbaren Struktur als Gesprächsleiter oder was auch immer das sein soll. Wie sagt man, Host, sagt man im Post-Podcast. Ja. Man muss ja mit den Begriffen gehen. Also jetzt habt ihr ja schön geschildert, wie so ein Wochenende oder so ein, wie das abläuft rund um so ein Spiel und was da alles dranhängt und wie euer nächstes Programm aussieht. Ihr sitzt da ja ziemlich lange dann im Auto miteinander, oder? Also ihr macht vieles mit dem Auto?
Wir machen vieles mit dem Auto, weil wir es fast machen müssen, weil wir einfach sehr schlechte Zuganbindungen hier haben. Und Fliegen auch nicht immer möglich ist, auch von den Kosten her manchmal in Deutschland nicht möglich ist. Daher fahren wir schon sehr viel Auto, weil man doch ein bisschen flexibler ist und auch oft nach dem Spiel dann noch zurückfahren kann. Das funktioniert mit dem Zug meistens nicht. Ja, und international machen wir natürlich alles mit dem Flugzeug. Mhm. Ja, ist dann ein bisschen entspannter. Wobei Tanja mag keine Flughäfen, die fährt lieber Auto.
Also es passt super zu meinem Hobby.
Man konnte es leider jetzt nicht sehen, ein verächtlicher Blick.
Ja, ich kann es auch nicht erklären. Also ich habe weder Flugangst noch so, aber ich fliege einfach nicht gern. Mhm. Also ich komme nach jedem Flug an und fühle mich, ich bin einfach gerädert. Und wenn ich aus dem Auto aussteige, dann bin ich entspannt und erholt und ja, ist für mich ein anderes Feeling. Aber ja, die internationale Tätigkeit, aber wir hatten vor 2 Wochen hatten wir ein Spiel in der Schweiz, da konnten wir mit dem Auto anreisen.
Stimmt.
Das war mein persönliches Highlight.
Gab es schon die Situation, dass ihr nicht mehr wusstet, was ihr miteinander sprechen sollt, so viel Zeit, wie ihr miteinander verbringt?
Ja, wir gehen sogar so weit, dass wir uns auf Hinfahrten, wenn wir wissen, wir reisen nach dem Spiel nachts noch zurück, dass wenn mir was einfällt, was ich ihr erzählen will, dass wir es uns notieren und für die Rückfahrt aufsparen, dass uns in der Nacht, wenn wir müde werden beim Fahren, die Themen nicht ausgehen.
Naja, notfalls kann man immer ein Quiz machen oder irgendwas. Also, wir haben die Regel, dass wir nachts nicht, der Beifahrer nicht schlafen darf, weil wir da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Deswegen versuchen wir einfach immer wach zu bleiben, weil es einfach doch manchmal gefährlich ist. Nach dem Spiel ist man doch ziemlich gerädert. Und wenn man dann noch nachts, am besten noch mit Regen, du hast es ja heute auch mitgemacht, noch hier runtergurken muss, dann ja. Aber braucht man Gesprächspartner. Aber meistens haben wir uns schon was zu sagen. Also.
Ja, erstens haben wir eigentlich ja meistens schon was zu sagen und zweitens sind wir es eigentlich auch gewohnt als Schwestern. Wir saßen ja schon 19 Stunden auf dem Weg nach Italien in Urlaub nebeneinander und haben halt nicht gesprochen. Also es stellt für uns auch kein großes Problem dar, wenn wir uns mal anschauen.
Aber ihr hattet keinen Krach, sondern
nee, aber
ihr haltet auch gegenseitig die Stille aus.
Ja, ja, ja.
Das ist eine große Beziehungsqualität.
Ich glaube, das ist der Vorteil, dass wir Schwestern sind. Also da hat man das, glaube ich, automatisch, würde ich sagen.
Das habe ich übrigens noch nie gehört. Mit dem Themen aufschreiben, um sie später dann anbringen zu können.
Das macht, glaube ich, auch nur Tanja. Also ich mache das nicht.
Du machst es nicht, oder? Alles raus direkt.
Ich bin aber auch einfach kein guter Beifahrer in der Nacht, weil da würde ich dann lieber gern schlafen, aber ich darf halt nicht. Also wenn ich fahren muss, kein Problem, aber Beifahrer wach bleiben und dann brauche ich halt Themen.
Sehr gut. Jetzt ist ja schon gerade angeklungen. Ihr seid ja auch bei den Großereignissen mit dabei. Also ihr seid mittlerweile im absoluten Spitzenbereich unterwegs. Und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Nächstes Event, ihr seid jetzt doppelt nominiert. Seid ihr die Einzigen, die doppelt nominiert sind? Das habe ich jetzt nicht geguckt. Nein. Also jetzt, ich spreche von der Frauen-WM jetzt, November, Dezember. Und dann natürlich von der Männer-Euro hier in Deutschland im Januar.
Es trifft tatsächlich ein paar doppelt.
Ist die genaue Zahl nicht. Ich glaube, 5, 6 Gespanne sind doppelt nominiert.
Okay, ja. Aber das ist, wir sprechen jetzt hier Europa und Welt sogar, jetzt bei den Frauen in diesem Fall. Also das oberste Segment. Und? Wie ist das so? Also ich meine, kann man das vergleichen mit, wenn ich jetzt als Sportler dann halt mich qualifiziere für Olympia oder so, vom Feeling her? Weiß es nicht. Gut, das, ihr wart noch nie als Sportler bei Olympia, deswegen blöde Frage, aber ihr wisst, was ich meine. Ich
kann es vorstellen.
Also das ist schon dann die Bestätigung.
Ich denke, dass die E-Mail, die da von der IHF oder EHF kommt mit der Nominierung, schon gleichzusetzen ist mit dem Anruf von Alfred. Also wenn er sagt, du fährst mit mir im Januar zur EM zu einem Spieler, dann ist das für uns genauso viel wert, wenn wir eine Nominierung dort
haben. Die Nominierung fürs Höchste.
Ja, das ist für uns ja auch die Bestätigung für unsere Arbeit, also wenn man so eine Nominierung bekommt.
Wann war die erste Nominierung für ein Großevent?
Im Seniorenbereich?
Ja.
Wir waren 2019 in Japan. Das erste
Das war Mal die Frauen-WM.
Frauen-WM. Wir waren davor 2018 bei der Afrikameisterschaft, das war auch im Seniorenbereich, aber der erste wirklich große war in Japan.
In Afrika wart ihr auch schon?
Im Kongo.
Im Kongo?
Tatsächlich, ja. Das war auch sehr spannend. Da waren wir 2 Wochen bei der Afrikameisterschaft, ja.
Das sind Momente, die man einfach nur aufsaugen kann und die werden wir nie wieder vergessen.
Was kommt euch da als erstes, wenn ihr da dran denkt?
Ach, dieses ganze Land, also da sind eigentlich, ja, auch die Spiele waren besonders, aber auch diese ganze Umgebung, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Also das können wir uns hier ja eigentlich gar nicht vorstellen und ich bin auch schon viel gereist, aber Kongo ist schon nochmal so ein Land, da fliegt man ja nicht einfach in Urlaub hin. Und das sind schon tolle Erfahrungen, wirklich, also da haben auch die Leute dort, wollten einen anfassen, weil sie halt auch selten mal einen weißen Menschen gesehen haben. Also es war einfach noch komplett ursprünglich und hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, also es war eine brutale Erfahrung, also im total positiven Sinn. Mhm. Wir sind schon dort, wie Maike gesagt hat, wir sind auch schon ein bisschen gereist in unserem Leben und waren schon darauf eingestellt, dass es eine andere Welt sein wird. Aber dass es so anders sein wird, haben wir nicht kommen sehen. Also wir konnten auch unseren Hotelkomplex, haben die uns alleine schlichtweg nicht verlassen. Also wir durften nicht raus alleine. Wir waren dann mal als Gruppe auf dem Markt und Maike ist so ums Eck gebogen, da ging direkt die Panik los.
Ich wollte nur mal gucken, aber irgendwie
Also wir haben uns nicht so zu gut. jeder Zeit super sicher und wohl gefühlt. Es war eine riesen Gastfreundschaft. Während den Spielen wurde auf der Tribüne nur getanzt und gesungen und also es war wirklich
bei 40 Grad.
Bei 40 Grad, ja.
Das war toll, war ein tolles Erlebnis.
Das ist jetzt schon wieder der nächste Punkt auf meiner Liste, wo die Frage als Überschrift steht, warum wird man Schiedsrichter oder Schiedsrichterin? Aber man soll ja nicht Schiedsrichterin, oder ihr wollt ja nicht, dass man Schiedsrichterin
ist. Du darfst es sagen, aber ich lege keinen Wert drauf. ja, das ist tatsächlich, ich meine jetzt, aus der Erfahrung, die wir jetzt haben, kann ich 1000 Gründe nennen, warum man es machen sollte. Aber als wir angefangen haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, da war unser Grund, dem Verein zu helfen. Wir hatten keine Schiedsrichter und wir waren damals Spielerin, ich war Jugendleiterin, wir waren beide Trainer, also wir haben eigentlich alle Dinge schon durchgemacht und dann hieß es halt, wir brauchen noch Schiedsrichter und dann war natürlich, ja klar, wir machen eh alles, machen wir halt auch noch Schiedsrichter. Also das war damals sicherlich nicht, weil ich gesagt habe, boah, geil.
Können wir mal super in den Kongo reisen.
Ja, also das ist, ja.
Da muss ich jetzt ein Stoppschild reinhauen, weil das kommt tatsächlich etwas später, das Thema, wie ihr damit angefangen habt. Aber nochmal ganz kurz hier. Erste Männerveranstaltung war, also große Männerveranstaltung bei den Senioren, war...
Dieses Jahr, im Januar.
Die WM.
Die Polen, WM Schweden.
20, jetzt genau.
Ja, also so. Wir hatten ja da schon ein Doppeljahr eigentlich mit Frauen-Europameisterschaft und Männer-Weltmeisterschaft und jetzt andersrum.
Wo liegen die Unterschiede in der Leitung eines Männers- oder eines Frauenspiels? Gibt es überhaupt welche?
Auf dem höchsten Frauenlevel kaum. Kaum, also
es ist schneller.
Also Frauen Champions League auf dem Top-Level ist definitiv mehr Laufarbeit für einen Schiedsrichter als ein Männerspiel.
Ist tatsächlich so.
Ja, also Frauen Champions League-Spiele sind teilweise brutal. Die sind schnell. Die laufen wie die Irren. Mhm. Ja. Aber so vom Spieltaktischen gibt es keine großen Unterschiede. Also auf dem Top-Level. Mhm.
Macht ihr beides gleich gern?
Es kommt, glaube ich, immer eher so ein bisschen auf die Mannschaften an, ob man was richtig gern macht oder nicht. Wobei wir pfeifen jedes Spiel gern. Also ich glaube, da kann man nicht sagen, dass wir es nicht gern machen. Der Umgang ist einfach mit einigen einfacher, mit anderen schwieriger. Aber ich würde noch nicht mal behaupten, dass es Mann-Frau ist.
Nee.
sondern einfach typenabhängig. Also es gibt einfach Spieler und Trainer, die sind einfacher und dann gibt es welche, die sind schwieriger.
Also es gibt keine geschlechtsspezifische unterschiedliche Ansprache zum Beispiel auch.
Man muss schon aufpassen, doch. Also ja, man doch, muss schon, definitiv. Also man muss
auf,
schon.
Auf was muss man aufpassen?
Aber das kann man auch nicht wieder nicht total pauschal, aufs Geschlecht münzen. Also ich habe Frauen, denen kann ich genauso direkt was an den Kopf schmettern wie einem Mann. Und es gibt Männer, bei denen muss ich auch alles in Watte packen. Das lernt man halt so über die Jahre, wer wie reagiert. Man kann pauschal, das kann man glaube ich schon sagen, bei mehr Männern sehr direkt sein, als es bei den Frauen ist.
Das ist tatsächlich
ja,
so.
Ja, das schon. Aber wie gesagt, auch bei den Männern gibt es Ausnahmen, wo man einfach genau weiß, also wenn ich da jetzt irgendwie das falsche Wort verwende oder mich nicht so ausdrücke, wie er es gerade wünscht, dann habe ich ein Problem.
Dann, ja, und wie äußert sich das Problem dann? Ist er dann beleidigt?
Ja, oder? Ja. Ja. Tragen einem das dann auch tatsächlich nach.
Ach, das würde mich jetzt aber schon sehr interessieren, von wem wir hier sprechen.
Ja, das ist, ich kann ja nicht. Also auf jeden Fall direkt Namen nicht. Also du wirst mir keinen Namen nennen.
Du wirst
keinen
Namen nennen. So, jetzt sind wir unterwegs bei der Wahrheit. Ja. Ja. Als ob ihr nicht genau wüsstet, von also, wem wir da sprechen.
Ja, wir kennen die Leute mittlerweile und wir wissen auch, bei wem wir wie rangehen müssen.
Ist aber auch gar nichts, was wir jetzt böse nehmen oder nachtragen. Das hat ja einfach damit zu tun, ist ja auch eine Spielvorbereitung von uns, der sogenannte Schiedsrichter B-Bereich, Persönlichkeit, Spielmanagement. Und das ist das, was Maike vorhin gesagt hat, was für uns eigentlich das Wichtigste ist, wie macht uns ein Spiel Spaß? Es geht ja nicht nur darum, Schritte links zu pfeifen, Einwurf rechts, hier ein stummer Foul, sondern dieses Management. Und wir machen ja auch viel als Feldschiedsrichter, Blickkontakt Richtung Kreisläufer. Und da ist auch so ein Punkt, je höher das Level, da kann ich von vorn mit dem Kreisläufer viel mehr machen. Manche Kreisläufer gucken dich dann halt gar nicht an. Und dann fällt der ganze Block an Arbeit oder proaktiver Arbeit weg, den ich als Feldschiedsrichter oft leiste. Von daher.
Ja, und ich glaube auch andersrum geht es ja auch den Trainern und Spielern. Ich sage jetzt auch nicht immer Trainerinnen und Spielerinnen. Also ich meine damit immer alle.
Das dürft ihr gern so machen, wie ihr wollt.
Geht es, glaube ich, andersrum ja auch so. Also es gibt ja auch vielleicht Schiedsrichtertypen, mit denen die besser können oder einfacher können als mit anderen. Und ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen drauf einstellen. Das ist auch das Spannende am Schiedsrichter sein, wenn man sich auf die Leute einfach einstellen muss und man so ein Spiel am besten über die Bühne bringt, wenn man weiß, wie man mit wem wie man mit den Leuten umgehen muss.
Also ich habe euch ja jetzt schon zahlreiche Male beobachtet bei eurer Arbeit, also beruflich bedingt. Und mein Eindruck ist, dass ihr nicht zimperlich seid mit den Herren da unten. Also ich kommentiere Männerspiele, deswegen kann jetzt nicht berichten davon, wie ihr, ob ihr anders sprecht mit den Frauen, aber in meiner Wahrnehmung seid ihr nicht zimperlich. Würdet ihr dem zustimmen? Das ist das ohne Wertung.
Ich glaube, wir haben eine sehr direkte Ansprache, wenn es nötig ist. Wir denken auch nicht über jeden Satz nach, den wir sagen, sind aber auch überhaupt nicht zimperlich.
Wenn mal was zurückkommt,
genau.
Solange es
genau.
nicht beleidigend
ist. Also auf der
ist.
Tonspur sind wir total tolerant, weil wir wissen, es sind einfach Emotionen drin. Auch wir sind im Pulsbereich, wo man nicht immer bitte, danke, ich hätte gerne sagen kann, außer man weiß, bei dem Spieler muss es sein. Aber ich glaube auch, die Spieler schätzen das, dass sie mit uns einfach ganz normal sprechen können. Also ich habe schon das Gefühl,
dass normal bedeutet auf dem Handballfeld eben auch mal emotional.
Einfach so, wie man gerade denkt und fühlt und das raushauen kann. Und wenn wir dann merken, deswegen vielleicht auch nicht zimperlich, wenn wir merken, es ist jetzt zu viel, es reicht jetzt, dann können wir das denen, glaube ich, auch deutlich rüberbringen. Und ansonsten kann man aber auch mal nett sprechen oder auch mal über was ganz anderes sprechen. Das geht auch mal während einer Wischpause. Also.
Ja, dieses jetzt ist finito, jetzt ist Ruhe, das habe ich schon ein paar Mal gehört und gesehen. Das braucht
es manchmal aber auch.
Ich stimme euch vollumfänglich zu. Wo ist denn die Grenze? Wo ist eure Spaßgrenze in so einem Handballspiel?
Boah, das kann man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Das kommt auch immer darauf an, wie es uns in dem Moment geht, wie wir im Moment mit uns zufrieden sind. Mhm. Teilweise, wenn man eine Tür öffnet, muss man aufpassen, dass sie nicht zu weit aufgestoßen wird. Also dadurch, dass wir gern reden, das merken die Spieler ja auch, kann das auch eine Talkshow ausarten, weil sie wissen, wir werden auch, wenn einer mal schroffer kommt, nicht direkt mit den zwei Fingern nach oben gestreckt das bestrafen. Und das kann nach außen dann natürlich schnell so aussehen, wie wenn wir es nicht im Griff haben, wenn zu viel gemeckert wird. Oftmals sind die Gespräche total nett. Und wenn man sich es im Fernseher anschaut, denkt man, was beschwert er sich denn ständig bei ihr? Und da müssen wir dann natürlich versuchen, einen Flock reinzuhauen, dass es einfach auch nach außen nicht wirkt, als wären wir nicht souverän.
Ja, und ich glaube, da, wo wir wirklich dann auch empfindlich sind, ist, wenn das Richtung Abwinken zum Beispiel geht. Das ist was, was wir im Team beschlossen haben, das akzeptieren wir nicht.
Das ist die das empfindet ihr dann als Respektlosigkeit.
Genau, also das finden wir nicht schön und das wollen wir nicht haben. Und das bestrafen wir dann auch gern.
Mit 2 Minuten.
Würde ich auch im Gegenzug, ich würde nie einen Spieler abwinken. Also, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind manchmal auch nicht zimperlich, so dürfen die auch nicht zimperlich gegenüber uns sein, aber ich würde keinem abwinken, dann sollen die uns auch nicht abwinken.
Seid ihr der Meinung, dass Trainer mit einbezogen, Spieler, Trainer, verantwortlich, also alles das, was ich jetzt auf dem Spielfeld und direkt drumherum, ich nehme die Zuschauer jetzt mal raus, was da passiert in der Handball-Bundesliga, bleiben wir mal in der Handball-Bundesliga der Männer, dass das im Großen und Ganzen, was den Rahmen betrifft, okay ist? Oder haben wir an manchen Stellen Probleme?
Du meinst jetzt, was das Thema
naja, zum Beispiel was, angeht? Ja, ganz genau. Was das Thema Meckern oder Umgang miteinander anbetrifft.
Also wir finden größtenteils den Umgang wirklich sehr respektvoll. Wir kommen mit den meisten sehr, sehr gut klar. Ich glaube, nach außen hin wirken Trainer vielleicht manchmal, also da wird oft drüber gesprochen, dass man die früher bestrafen sollte. Ich denke nach außen.
Die Meinung gibt es ja in Teilen.
Ja, wir stellen das auch oft fest, wenn wir dann das Video anschauen, haben aber auf dem Feld manchmal gar nicht so das
eine andere Gefühl. Wahrnehmung.
Also es ist ja tatsächlich so eine Wahrnehmung.
In der Hitze des Gefechts ist es eine andere Wahrnehmung.
Ja, oft ist man so aufs Feld konzentriert oder auch dann, wenn sich ein Trainer beschwert und man dann kurz kommuniziert, dass es dann wieder okay ist und dann ist für einen selber gefühlt auch okay. Von dem her glaube ich, dass es von außen manchmal noch ein bisschen schlimmer wirkt, als wir es wahrnehmen, dass wir da vielleicht ein bisschen noch Potenzial haben, aber wir selber fühlen uns jetzt nicht unwohl. Also ich glaube, wir fühlen uns auf der Platte sehr wohl
im Umgang. Ja. Ich finde, dass wir in Deutschland generell im Handball einen ganz tollen Umgang miteinander haben, einen respektvollen. Auch wenn man das Thema Frau jetzt nochmal aufgreifen will, wir haben schon immer zu den Kolleginnen im Ausland gesagt, wir haben das Gefühl, Handball Deutschland ist absolut bereit für Frauen an der Pfeife. Das war wohl nicht in allen angrenzenden Ländern der Fall, aber wir haben immer das Gefühl gehabt, dass die Akteure, auch die Zuschauer im Großen und Ganzen kein Problem damit haben. Also wir empfinden das ganze Handballumfeld in Deutschland als sehr freundschaftlich.
Und das war von Anfang an so. Ich meine, ihr habt ja auch nicht direkt den Einstieg in den Bundesligen gehabt, sondern das war ja ein Weg. Und das habt ihr von Anfang an so empfunden?
Natürlich war da ab und zu mal, also von uns wurden schon Bilder beim Aufwärmen gemacht, weil wir halt eine Attraktion waren, weil in manchen Hallen vorher noch nie eine Frau gepfiffen hat. Aber es war jetzt nie so, es sind immer einzelne laute Stimmen. Aber die Masse der Gesellschaft hatte da kein Problem damit und so wurde es uns auch schon vermittelt. Unser Problem war ja eher, dass wir uns erkämpfen mussten, diese Verantwortung übertragen zu kriegen. Also viele der Funktionäre hatten einfach, das war ja, so interpretieren wir es im Nachhinein, nicht böse gemeint, die wollten so die schützende Hand über uns halten. Was passiert, wenn wir die jetzt in ein Männerspiel setzen und die Medien zerreißen die komplett? Und dann waren wir auf dem ersten Männerspiel und es war gefühlt jedem egal.
Die Medien?
Aha. Ja, die Medien, das Umfeld, die Akzeptanz von Spielern, von Trainern, also die Angst war, glaube ich, einfach groß und wir haben dann auch irgendwann gesagt, wir wollen den Druck haben, wir wollen damit umgehen und was soll schon passieren? Wenn es schief geht, geht schief, dann haben wir Pech gehabt, dann steigen wir ab, aber mehr kann ja nicht passieren und wir wollten es einfach zeigen, dass wir es können und ich glaube, es hat auch ganz gut funktioniert.
Sind wir wieder bei meinem Thema von vorhin. Ihr seid Vorreiterin.
Ja gut, es gab ja schon Vorbereiterinnen mit Jutta und Susan.
Überhaupt keine Frage. Haben die international auch bei Männerveranstaltungen?
Ich glaube nicht.
Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube aber, der größte Unterschied liegt einfach in dieser Strahlweite, die wir heute haben durch die sozialen Medien.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben heute eine ganz andere mediale Berichterstattung als damals.
Ja. Also wenn ich immer hier nach Vorbildern gefragt werde und Jutta nicht als erstes nenne, dann ist das nicht, weil die nicht einen riesen Job gemacht haben, sondern einfach, weil die nicht stattgefunden haben für uns in der Zeit. Da gab es ja keine, da gab es nicht wöchentlich oder täglich irgendeine Story in Instagram zu sehen, was die so machen.
Das war für uns alles zu weit weg, ja.
Jutta Ehrmann-Wolf. Ich glaube, jeder oder und jede aus dem Handball kennt sie. Ja, aber falls ja auch noch ein paar hier reinhören, was ich sehr hoffe, die jetzt nicht so tief drin sind in der deutschen Handballwelt, das ist die Schiedsrichterchefin Ja? Also ich weiß nicht, wie ihre genaue Berufsbezeichnung ist oder Jobbezeichnung, aber das ist ja so. Ja. Ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin, ja, sitzt auch häufiger an den Zeitnehmertischen als Spielleiterin. Eine absolute Persönlichkeit im deutschen Handball.
Das kann man so sagen.
Ja? Ja, total. Ich finde im positivsten Sinn ein Unikum, also das meine ich null despektierlich, sondern einfach eine Persönlichkeit. Ja. Und für euch ja auch eine ganz wichtige Ansprechpartnerin.
Ja, sie tut dem Schiedsrichterwesen insgesamt wahnsinnig gut und uns Frauen sowieso, weil sie eben diesen Schritt gebracht hat, dass wir einfach gleichberechtigt angesetzt werden.
War sie zu euch in eurer Wahrnehmung also insofern fair, als dass sie euch wirklich auf die gleiche Art und Weise behandelt hat wie die Männer, oder war sie vielleicht sogar strenger zu euch?
Na, wir haben ja eine lange Geschichte mit Jutta. Also unsere Geschichte mit Jutta beginnt ja nicht in der Rollenverteilung, sie Chefin, wir Schiedsrichter, sondern sie war ja früher bei Bayer Leverkusen im Frauenhandball-Bundesliga Strudel aktiv. Das heißt, wir sind ihr begegnet als Schiedsrichterin, die Bayer Leverkusen gepfiffen haben. Wie sage ich es jetzt, um hier kein Eigentor zu schießen? Ich glaube, dass Jutta zu der Zeit den Frauen gegenüber schon noch mal kritischer aufgestellt war wie männlichen Kollegen. Aber auch gar nicht, überhaupt nicht bös gemeint. Maike weiß genau, was ich meine, und ich krieg's nicht formuliert.
Hilf ihr, Maike, hilf deiner Schwester.
Ich kann es auch nicht richtig sagen. Also wir hatten definitiv einen schwierigen Einstieg, glaube ich auch.
Mit ihr zusammen?
So zu Beginn würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, weil wir einfach auch am Anfang unserer Karriere im DHB, sind wir mal ehrlich, waren wir halt auch einfach nicht gut. Also müssen wir auch mal ehrlich sein. Also wir sind da ja auch ein Stück weit reingeschmissen worden, haben am Anfang die Frauenspiele gepfiffen, und ich kann schon verstehen, dass sich da der ein oder andere vielleicht mehr beschwert hat.
Ich würde sagen, wir holen sie mal kurz in die Runde. Achtung!
Liebe Tanja, liebe Maike, ich bin ja jemand, der immer offen redet und auch offen über eigene Fehleinschätzungen spricht. Bei euch beide hatte ich mich anfangs wirklich getäuscht. Ich war da voll davon überzeugt, dass es nichts Großes wird. Ihr habt mich eines Besseren belehrt. Und zwar so viel besser, dass ich sage, wow. Ihr beide leistet wirklich Woche für Woche einen großen Dienst an der Pfeife. Ihr seid zielstrebig, pflichtbewusst und habt nach und nach euch immer weiter an der Karriereleiter nach oben gearbeitet. Ja, ich benutze das Wort Karriere, nicht Laufbahn bei euch. Und ihr habt es wirklich verdient, dass man Karriere sagt. Das ist so. Darum, bitte, bitte, macht weiter so. Arbeitet weiter mit eurer Disziplin, mit der notwendigen Demut, und die Träume werden weiter erfüllt. Macht's gut, eure Jutti.
Also ich kenne jetzt die Jutta Irrmann-Wolf nur aus der Distanz. Klar, ich bin ja auch oft begegnet und ganz viele Geschichten von ihr gehört. Aber ich glaube nicht, dass sie inflationär so mit Lob um sich schmeißt. Was bedeutet euch das?
Ja, wahnsinnig viel. Also von ihr solche Worte zu hören, ist natürlich toll. Und wir wissen, also wir haben mit ihr schon über unsere Anfänge gesprochen, und wir wissen, dass sie zu Beginn nicht überzeugt
hat sie euch
von
hat sie euch das auch ganz direkt gesagt,
ja.
Oder?
Ja.
So, Mädels, das wird nichts mit euch, oder wie?
Ja, wobei, nee, das haben wir eher im Nachgang. Ein paar Jahre später, dass sie eigentlich zu allen in ihrem Umfeld immer gesagt hat, also die könnt ihr komplett vergessen. Die braucht es nicht, die muss man nicht fördern. War aber für uns auch im Nachgang wirklich in Ordnung. So, also wir haben ihr das nie krumm genommen, weil wir ja, Maike hat es vorhin gesagt, wir haben verstanden,
wo wir herkamen, wo wir waren, wie gut wir waren oder wie schlecht wir waren. Also wir konnten uns schon immer relativ gut einschätzen, glaube ich. Und wir waren einfach so ehrgeizig zu sagen, wir schaffen das, wir möchten besser werden, wir arbeiten so viel es geht. Und haben es dadurch, glaube ich, einfach beweisen können, dass es doch irgendwie noch hinhaut mit der Karriere.
Das Bemerkenswerte ist ja aber, und das spricht ja auch dann offensichtlich für ihre Fairness, obwohl sie diese Einschätzung hatte, hat sie euch die Türen nicht zugemacht. Oder? Oder hätte sie das tun können? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie jetzt Chefin geworden ist, schon an dem Punkt war, dass
okay,
sie uns
also, dass deutlich weiter
anders zu, gesehen hat. Zu, ja.
Ja gut, aber ich weiß es nicht, ja, ob sie da was verhindern hätte können, aber ihre Meinung ist sicherlich gehört worden. Ja?
Sicherlich, also ihre Meinung ist wichtig und es ist schon wichtig, was sie von einem hält und wie sie einen fördert und wir merken das ja auch Woche für Woche, also ohne Unterstützung wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Das ist definitiv so.
Ganz grundsätzlich, jetzt innerhalb der deutschen Elite-Schiedsrichterei, wie fühlt ihr euch da integriert? Angenommen?
Zu 100%. Also wir haben vorhin mal kurz über die Zeiten gesprochen, wo wir noch mit Sternchen geführt wurden. Das war für mich persönlich, ich glaube für Maike genauso, eine ganz schlimme Zeit.
Was heißt das nochmal mit Sternchen?
Na, wir waren halt einfach, Sternchen ist immer so früher dieses Frauending. Also wenn Frauen gespannt, weil man wird ja mit Nachnamen geschrieben, das heißt, man sieht auf den ersten Blick nicht, wer männlich, weiblich. Mhm. Drum waren die Frauen immer mit Sternchen.
Okay.
Und wir wurden aus Gründen relativ früh in diesen Elitekader hochgehoben.
Weil wir international waren. Also genau. Wir waren, irgendwann haben wir ja die internationale, wir haben den EHF-Status bekommen, den IHF-Status und dadurch waren wir im Elitekader, aber haben eben nicht die Spiele gepfiffen, die der Elitekader pfeift.
Und genau, deswegen. Also Elitekader bedeutet in Deutschland eben erste Bundesliga Männer, das haben wir nicht gepfiffen und entsprechend haben wir uns einfach nicht in den Gesprächen auf Augenhöhe mit den Kollegen gesehen. Mhm. Also wie soll ich mich unterhalten über Kreisläuferspiel, wenn ich nicht das gleiche Level pfeife. Also ich habe voll nachvollziehen können, dass mich keiner nach meiner Meinung fragt. Vielleicht haben wir das selber auch zu sensibel so wahrgenommen, vielleicht war es gar nicht so, aber für mich war das, ich hatte immer das Gefühl, wir werden dann nicht auf Augenhöhe, aber völlig nachvollziehbar, weil wir halt zwar in dem Kader sind, aber ja nicht das gleiche pfeifen. Und mit diesem Schritt der Gleichberechtigung oder gleichen Ansetzung auch.
Wann war das?
2018 begonnen, hat es begonnen.
Ja, ja. Also richtig 2019. Ja. Also ja. Wir hatten 2018 ein Spiel. Aber ja.
Ein Spiel wo?
Quasi am letzten Spieltag der Saison waren wir Göppingen gegen Minden.
Also das erste Männer-Bundesliga-Spiel.
Genau.
Das war 2018, letzter Spieltag 17-18.
Genau. Und dann kam, ja, war so vielleicht das Gefühl beim einen oder anderen, ja, jetzt hatten sie ja ihr Spiel, das wird ja wohl jetzt passen so. Und dann haben wir so den ersten Ansetzungsblock abgewartet und den zweiten. Dann haben wir uns angeschaut und gesagt, das war jetzt also keine Eintagsfliege hoffentlich. Das war jetzt nicht unser Ziel, einmal erste Liga Männer zu pfeifen, um es in irgendeinen Lebenslauf reinzuschreiben. Es war schon so die Laufbahn, die wir angestrebt haben, in dieser ersten Liga Männer anzukommen, mussten wir wieder mit Ellenbogen durch und ganz klar unseren Standpunkt klar machen.
Also ihr habt es auch eingefordert.
Also aktiv. Dann haben wir auch gesagt, also wir haben jetzt dieses Spiel gepfiffen, es lief ordentlich, wir haben nichts, es war kein Skandal, sag ich mal so, also es war völlig in Ordnung und gefühlt war das für uns dann so ein bisschen ein Marketing-Gag, weil wir haben dann ein halbes Jahr lang kein Erstligaspiel mehr.
Wer hat damals die Entscheidung getroffen darüber?
Das war in dem Fall der Vorgänger von Jutta Ermann Wolf, der als Schiedsrichter
Peter
war.
Peter Rauchfuß?
Nein, war nach Peter Rauchfuß.
Ah, okay.
Ja.
Aber wer war das?
Wolfgang Jamelli war damals der Schiedsrichterchef.
Okay. Und ihr habt aber da, in dem Moment habt ihr nicht das Gefühl gehabt, dass ihr schon absolut voll akzeptiert und integriert war an der Stelle?
Naja, wir hatten ein Spiel in der ersten Liga Männer. Ich glaube, okay. Da kann man jetzt nicht sagen, wir sind dort angekommen. Und wir wollten einfach, der Elitekader wird so angesetzt, dass man eigentlich jeden Monat Erstliga Männerspiele bekommt. Also ist ganz normal. Es ist jetzt nicht so, dass man dann gespannt 2-3 Monate kein Erstligaspiel hat. Und so. Wir haben dann halt das erste halbe Jahr bis zum Halbzeitlehrgang. Also wir haben dann immer So Mitte der Saison haben wir Lehrgang, hatten wir halt gar kein einziges Spiel und es hat uns aber auch keiner gesagt, wo wir stehen oder wie es weitergeht. Für uns war eigentlich klar, wir werden jetzt da reinkommen. Es war dann nicht so und dann haben wir schon die Gespräche gesucht und haben gesagt, wir verstehen es nicht.
Es war halt zu der Zeit auch schon so, dass wir international sehr viel Aufwand betrieben haben. Mhm. Also mit dem Internationalen, mit der Tätigkeit kommt extrem viel Arbeit on top. Und haben irgendwann gesagt, für uns passt Preis-Leistung nicht mehr zusammen. Also wir investieren so viel und wenn es dann nicht weitergeht, dann müssen wir zumindest drüber sprechen. Wenn wir wissen, für uns wird zweite Liga Männer Endstation sein, müssen wir uns unterhalten, wie es für uns weitergeht. wie wir dann zu der Schiedsrichterei stehen. Aber wir haben dann einfach ab dem Punkt eingefordert, dass wir zumindest wissen wollen, wie unser Weg weiterführt.
Und haben auch gesagt, wenn wir jetzt in der zweiten Liga Männer bleiben, dann würden wir gerne in den Bundesliga-Kader gehen, also einen Kader nach unten, und dort in den Wettbewerb gehen und uns dort beweisen und von dort aufsteigen. Wäre ja auch ein Weg gewesen. Also das war auch was, was
über, die, über diese offiziellen Bewertungen.
Das wäre für uns völlig in Ordnung gewesen, aber legitim, wir wollten nicht mehr mit Sternchen irgendwo stehen, weil wir wollen ja auch einen Wettkampf, wir sind Sportler, wir wollten nicht irgendwo mal extra geführt werden. Und wir wollten den Druck haben.
So, ihr habt es offensiv eingefordert und was ist dann passiert?
Dann haben wir ab Januar, beziehungsweise wir dann wahrscheinlich Erfolg. Februar, Spiele bekommen, ja.
Und was hat dazu geführt, dass ihr Erfolg hattet? Hattet ihr Unterstützer oder wie also muss man sich das vorstellen?
Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, dieses, auch das von Wolfgang Jamelle, dass wir anschließend erstmal keine Spiele mehr bekommen haben, das war nie böswillig. Das war einfach alles immer dieser Schutz. Vielleicht hatten die Funktionäre zu der Zeit das Gefühl, für uns war dieses eine Spiel wirklich, was wir wollten und dann passt es erstmal. Ich glaube, es war größtenteils nicht böswillig. Die haben es einfach nicht aus unseren Augen gesehen.
Ja, das glaube ich auch.
Und da haben wir einen Stein ins Rollen gebracht, dann haben sich Leute miteinander unterhalten und gemeinsam entschieden, wir trauen es ihnen zu, wir machen es.
Mauern einreißen im Kopf. Ja. Sind wir schon wieder beim Thema.
Das war tatsächlich ein bisschen so, ja. Uns hat, glaube ich, wirklich keiner böse gemeint. Also jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat das auch total verstanden dann und hat dann gesagt, ja, klar.
Viele Dinge sind, glaube ich, von Menschen nicht böse gemeint. Ja? Ja. Und trotzdem ist es an der Zeit, Barrieren einzureißen und neue Wege aufzumachen. Und dann ist es halt schon auch offensichtlich eure Hartnäckigkeit gewesen und euer Ehrgeiz auch, ja. Der da eine Barriere eingerissen hat.
Also zumindest in den Kader zu kommen, in dem wir sportlich im Wettkampf stehen, das war uns wichtig.
Also wie Maike gesagt hat, wir haben auch oftmals gesagt, wir können total damit leben, wenn ihr uns einen Kader runtersteckt, aber bitte steckt uns in das Umfeld, wo wir sportlich hingehören und wo wir auf Augenhöhe mit den Kollegen sprechen können.
Und wo wir die gleichen Ansetzungen bekommen, weil nur dann hat man auch in der Tabelle die Chance, wirklich auch nach oben zu kommen.
Es gab eine Zeit am Lehrgang, da wurde die Tabelle des Elite-Kaders an die Wand geworfen, dann die des Elite-Anschlusskaders und dann die von Tanja und Maike. Also wir waren immer Erster.
Ja.
Ihr wart in eurer eigenen Tabelle, in eurer eigenen
also,
Liga.
Dass das für einen Sportler frustrierend ist, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
Ja, das ist doch völlig klar. Du hast doch das Gefühl, du wirst gar nicht ernst genommen.
Ja. Und dann nochmal zu deiner Eingangsfrage. Mittlerweile fühlen wir uns im Kader pudelwohl, haben da einen mega guten Austausch mit allen Kollegen und sind einfach gefühlt angekommen.
Okay, also dann war, wie ich das jetzt richtig nachvollzogen habe, ab Anfang 2019 wart ihr dann regelmäßig in der Männerbundesliga unterwegs.
Ja.
Und wie war da die Genese, was die Akzeptanz betrifft und der Umgang mit euch? Auch da wieder, mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwelche Leute anzuklagen. Mir geht es darum, erstmal die Außergewöhnlichkeit eures Weges zu skizzieren und den sich anzugucken, weil ich den einfach super spannend finde. Und auch immer wieder über das Thema zu sprechen, wie wichtig das ist, sinnlose Barrieren einzureißen. Und also ich habe das ja dann auch mit, ihr wart plötzlich irgendwann da. Also bei uns ist ja so, also jetzt aus Reportersicht mal, ja, das ist jetzt nicht so, dass wir wahnsinnig viel Schiedsrichterlisten studieren. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, und zwar überhaupt nicht aus Despektierlichkeit, sondern weil das für uns jetzt nicht das vorrangige Thema ist. Im Spiel, was ihr da so entscheidet als Schiedsrichter und Schiedsrichterin, ist es natürlich ein brutales Thema, aber es geht jetzt aus unserer Sicht jetzt nicht so wahnsinnig viel darum, im Vorfeld zu gucken, ja, wer pfeift das überhaupt? Oh je, die pfeift was. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also das ist auch, da gibt es schon, also aus meiner Sicht, von meiner Seite aus, da gibt es eine große Unbefangenheit erstmal. So im Spiel ist es dann schon wieder ein anderes Thema. So, aber in meiner Wahrnehmung, wart ihr einfach da.
Aber ja? Ich glaube, um da mal reinzugehen, ich glaube, so geht's oder ging es vielen. Und die haben dann so diese Meinung, ah ja, die Frauen sind da jetzt quasi als Quote reingesetzt worden, ohne was zu leisten. Und das ist das, was viele nicht sehen, weil wir sind ja seit 2011 im DHB. Das heißt, wir haben schon 8 Jahre davor alles durchgemacht. Wir waren international unglaublich viel unterwegs. Das sieht, glaube ich, keiner. Das hat auch keiner gesehen. Und deswegen ist in vielen Köpfen auch dieses, ah ja, jetzt sind da die Frauen, weil wir brauchen Frauen in dieser Liga. Und ich glaube, das ist das, was einfach nicht richtig ist.
Sind wir wieder bei einem Thema, auf das wäre ich gar nicht gekommen. Ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, ob ihr über eine Quote da reingekommen seid. Das nicht ein einziges Mal hatte ich diesen Gedanken, sondern für mich war immer klar, ihr seid da, weil, also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Weil ihr euch den Weg erarbeitet habt bis dahin, aber offensichtlich seid ihr da mit ganz anderen Meinungen und Wahrnehmungen konfrontiert worden, ja, weil das Lustige ist, kommt wieder die
ja, leider.
Ich habe es überhaupt nicht so gemeint, sondern ihr wart halt irgendwann mal da, so wie alle anderen neuen Schiedsrichtergespanne, auch bei den
die
Männern.
Die verfolgt man ja auch nicht, wo ganz die herkommen
genau,
aus der dritten,
halt
zweiten
da.
Liga.
Okay, aber jetzt sind wir an der Stelle. Ihr seid dann ab Anfang 2019 regelmäßig in der Bundesliga als Schiedsrichterin unterwegs gewesen. Und wie war das dann so?
Also mein Lieblingssatz in den ersten Jahren war, also der ist uns wahnsinnig oft begegnet. Also es kam sowohl von Spielern, Funktionären, Zuschauern, da wahrscheinlich sogar am häufigsten, wenn man nach dem Spiel irgendjemandem begegnet ist, habt ihr eigentlich ganz gut gemacht. Und dann, also für Frauen war das echt ordentlich.
Das ist nicht euer Ernst.
Ja, aber
also das ist böse gemeint. Ich glaube, immer positiv gemeint, aber halt nicht so gut gemacht.
Ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Das,
sorry, was? Aber das ist doch, Entschuldigung, das ist doch, sorry, das ist ein Scheißsatz.
Ja,
also dann
stimmt.
Darf man das doch auch so sagen, oder?
Ach, wir haben uns immer höflich bedankt.
Ja, ja, wir waren höflich genug, um schönen Danke zu sagen. Mittlerweile können
wir, also doch,
ab und zu rutscht das heute noch einem raus. Wir lachen uns tot.
Ja, cool, super cool, dass ihr damit so umgehen könnt. Aber wenn man es mal rein faktisch anguckt, jetzt auch unabhängig davon, jetzt von dieser konkreten Materie, sondern ja, das ist doch diskriminierend. Das ist doch nichts anderes. Das ist doch herablassend, auch wenn es gar nicht bös gemeint ist in dem Sinn, was ihr ja immer wieder betont. Aber sorry, wenn man das mal rein faktisch anguckt.
Ja, es macht einen aber nicht glücklicher. Also wir nehmen es einfach als, es war ja im ersten Moment gut gemeint.
Es war ja echt
und,
nett.
Das gibt uns mehr, als dass wir jetzt auf irgendeine andere Schiene. Man darf manche Dinge nicht überdenken.
Hat es nachgelassen?
Ja.
Ja, ja, super. Ja. Das ist definitiv. Doch wunderbar. Das ist doch das Schöne. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, diesen Weg, den ihr da gemacht habt. Und da tut er einfach einen brutal wichtigen Dienst, finde ich. Auch wenn das vielleicht gar nicht eure ursprüngliche Intention war, aber es ist einfach, es hat eine Wirkung. Ja? Und wenn das dann der Prozess ist, und das ist ja auch das Schöne, und das ist ja auch das Positive, ja? wenn es dann eine Entwicklung in die Richtung gibt, so funktionieren ja auch Menschen, das ist ja auch allzu menschlich, ja? Aber ist doch cool.
Ist ja auch sogar was wir selber erleben, wenn wir seit vergangener Saison pfeifen wir in der Champions League Männer, richtig? Ja. Vergangener Saison. Und wenn wir dort zum Einsatz kommen, besteht nicht dieses, oh Gott, die Frauen, weil wir einfach mit den zwei Französinnen Bonaventura Vorreiterinnen haben, die einen richtig, richtig guten Job machen.
Charlotte und Julie. Julie.
Ja, genau. Genau, die schon seit Jahren in der Champions League Männer einfach einen guten Job machen und dadurch bei vielen der Clubs schon so diese Barrieren eingerissen haben. Also ich meine jetzt nicht die Clubs selber, sondern
die waren
so
vor euch auf dem Niveau
genau,
unterwegs,
ja, genau.
Oder? Habt ihr einen direkten Draht?
Ja.
Ja. Also wir waren sich ja auch immer wieder dann bei den Meisterschaften.
Ja.
Okay.
Genau, und ja, da haben die schon viel Vorarbeit geleistet. Also wenn wir da in eine Halle laufen, in Barcelona, in egal wo, dann geht auf den Rängen nicht die Kamera raus und oh Gott, Frauen und was passiert denn heute, sondern es ist einfach schon ein Stück weit normal.
Cool. Echt cool. Also heute, wir haben ja üblicherweise, ihr habt ja gesagt, ihr hört auch ab und zu mal rein bei Hand aufs Herz. Hoffentlich.
Ich habe jede Folge gehört.
Bis
auf die letzte habe ich noch nicht dazu
gekommen. Wisst ihr, welche Folge das ist? Also
die 101. oder?
Stark.
Ja.
Donnerwetter.
Ja,
ihr leitet jetzt die zweite 100er Rutsche ein quasi. Ja? Das ist der Auftakt in die zweite
Rutsche.
Stark.
Ja.
Also, wenn man so viel
Kompliment.
Wie wir am Auto sitzt,
wir haben ja schon eine jahrelang praktizierte Struktur, von Schmiso geschaffene Struktur, dass man erst normalerweise so auf sportliche Situationen guckt, wenn man mit mit Spielern, mit Trainern, mit Manager spricht und dann geht es ins Persönliche. Darauf pfeifen wir heute. Ja, das habt ihr jetzt auch alle längst gemerkt. Ihr seid Vorreiterin, auch was die Struktur betrifft bei Handorfs Harz. Ich finde das super. Ja. Ich finde das großartig. Bevor wir jetzt eine kurze Pause gleich machen, also was dieses diese Kritik und der, also oder sagen wir mal, also dem, was ihr halt begegnet seid an vielleicht auch Ablehnung, was war da das Krasseste, was ihr erfahren habt? Also was die ihr habt ja jetzt durchblicken lassen, dass ihr mit vielem da auch echt entspannt umgehen konntet und könnt, aber was war jenseits dessen, was akzeptabel ist, aus eurer Sicht?
Also da fallen mir nur Beispiele ein, die, so interpretiere ich es zumindest, nichts mit unserem Geschlecht zu tun haben. Ja. Also gerade wenn man...
Das ist ja wurscht, weshalb oder wofür ihr da angefeindet wurdet, aber was, also, was war das?
Ja, also was es gibt, ist in den sozialen Medien, da sind ja doch viele denken, dass sie anonym unterwegs sind. Da gibt es schon Leute, aber weniger in Deutschland.
Ja.
Das sind eher, das dann eher bei internationalen Spielen. Ja. Da kriegt man dann schon wirklich mal direkte persönliche Nachrichten. Ja, da stand jetzt in der letzten schon quasi drin, I hope your family dies tomorrow oder irgendwie sowas.
Nicht euer Ernst.
Also wirklich so richtig krass, wo ich auch dachte, okay.
Das war jetzt ganz aktuell,
oder? Ja, das war ganz aktuell. Das war, weißt du gar nicht, nach welchem Spiel. Das Spiel war eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Ich dachte schon, okay. Wann war das? Ich weiß es nicht mehr, nach welchem Spiel. Aber ja, also ich meine, ich nehme sowas jetzt nicht extrem an, weil ich weiß, man weiß ja, was für Menschen das sind, die sowas schreiben. Aber es ist schon was, ja.
Ich glaube, das macht das eher aber immer
macht
betroffen.
Macht das nichts mit dir oder mit euch?
Mich macht das eher betroffen, weil ich, sowas passiert ja dann nicht nur uns. Und es kann Menschen passieren, die das ganz anders trifft. Also wir sind da, glaube ich, wir nehmen sowas nicht sehr persönlich. Wir finden es schlimm, dass es Menschen gibt und dass dieses soziale Net, diese Social-Media-Geschichte sowas ermöglicht und ja immer größer macht, aber uns persönlich,
uns trifft es.
Nee, also wir melden das natürlich, weil wir möchten, dass solche Menschen aus den sozialen Medien rausgenommen werden, aber wie Tanja sagt, und wir haben eher Angst drum, dass das gerade auch, ja, Schiedsrichtern in den unteren Klassen wird sowas ja auch passieren.
Aber macht es euch auch keine Angst?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, aber da sind wir, glaube ich, nicht die Typen für, die sich da verrückt machen wegen sowas.
Und jetzt ganz explizit, ihr habt jetzt da diesen internationalen Kontext angesprochen. Bleiben wir nochmal da im Männer-Bundesliga-Bereich. Sind da Sachen passiert, wo ihr sagen würdet, also da ist jetzt eine Grenze überschritten, das war beleidigend oder eher abschneidend oder diskriminierend?
Nee, also... Dass von den Rängen mal was kommt, was unter der Gürtellinie ist, das, denke ich, gehört einfach zum Sport dazu. Haben wir im Handball aber tendenziell sehr, sehr wenig.
Ich glaube, es gibt immer mal Situationen, wo es mal knallt und wo man dann danach auch mal ein klärendes Gespräch führen muss. Es gab auch schon Interviews, bei denen wir nicht gut weggekommen sind. Aber ich glaube, damit muss man als Schiedsrichter dann einfach auch mal leben können. Ich glaube, das geht auch den Spielern manchmal so und das geht auch den Trainern manchmal so. Ja. Ich bin immer ein Fan davon, das dann zu klären, am besten direkt mit den Leuten zu sprechen und es irgendwie aus der Welt zu schaffen, weil man sieht sich ja immer wieder. Also.
Habt ihr das damals auch direkt mit Blacky geklärt? Also das war ja, also ich vermute mal, diese Kritik, das ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her, das war, glaube ich, rund um die Weltmeisterschaft.
Während der WM.
Ja, 2023, ja. Als Christian Schwarzer, Blacky, euch, ich weiß nicht, war das eine Kritik an euch? Ich glaube, er hat damals einfach gesagt, er findet es nicht gut, dass
aber
ihr bei den Männern pfeift,
oder? Es
wurde
unser Name gar nie genannt.
Es ging um Frauen.
Er hat
drum. Also er hat quasi gesagt, er findet es nicht gut, dass Frauen Männerspieler auf diesem Niveau
pfeifen. Ja, genau. Das war seine Aussage.
Genau, also es ging nie direkt an uns.
Ja.
Gut, aber indirekt ja zumindest.
Stimmt.
Habt ihr ihn seither mal getroffen?
Nein, tatsächlich nicht. Und ich muss auch sagen, das war auch so eine Aussage, die hat uns persönlich nicht getroffen, weil wir ganz viel Unterstützung bekommen haben. Also wir haben unfassbar viele Nachrichten bekommen von dem Ganzen, also von Spielern, von Trainern, von dem ganzen Umfeld, die das eben nicht so sehen. Und ich glaube, er hat da ja ganz wenig Zuspruch auch erfahren. Deswegen war das für uns so eine Sache, Inhaltlich hat es uns nicht getroffen. Der Zeitpunkt war für uns schwierig, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wir waren mitten in der WM, wollten nicht auffallen, wollten eigentlich, man versucht ja als Schiedsrichter gerade bei so einem ersten Turnier einfach mal durchzukommen, ohne aufzufallen.
Das Ziel war einfach durchzurutschen, dass keiner über uns spricht, einfach sauber durchzulaufen.
Und dadurch waren wir natürlich in jeder Zeitschrift und auch im Ausland und mussten Interviews im dänischen Fernsehen geben und überall. War jetzt natürlich nicht das Beste, was passiert.
Also für euch war quasi die mediale Wirkung problematischer als der Inhalt.
Genau.
Der Inhalt hat euch nicht angegriffen.
Nein, nee, überhaupt nicht. Wirklich nicht.
Also so wie wir es auch gesagt haben. Das ist wirklich eine Einzelmeinung. Und wären da jetzt noch 20 andere von dem Kaliber Blacky draufgesprungen und hätten ihn bestärkt, dann hätte es natürlich nochmal, also bestimmt wehgetan. Aber wir haben eben genau das Gegenteil erfahren.
Und wenn ihr ihm heute jetzt begegnen würdet, wie wäre das für euch? Wäre es problematisch?
Ich glaube, er würde uns aus dem Weg gehen.
Also problematisch nicht. Also
ich würde ihm die Hand geben und weiterlaufen. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, mit ihm was klären zu müssen. Weil das ist seine Meinung, die darf er haben. Die kann er auch vertreten. Weiß ich nicht.
Nee, also ich frage deshalb, weil ihr ja gerade gesagt habt, in den meisten Fällen haben wir es einfach geklärt, wenn es irgendein Thema gab.
Aber auch mit Menschen, mit denen wir schlichtweg beruflich zusammenarbeiten müssen. Also wenn es mit dem Trainer mal knallt, dann muss man es irgendwie aus der Welt schaffen, um beim nächsten Mal wieder bei Null zu starten. Mit Christian Schwarzer sehe ich keine Berührungspunkte. Aktuell.
Außer, dass man sich ja im Handballkontext durchaus mal über den Weg laufen kann. Ja.
Kann passieren, ja. Aber...
Aber er darf ja auch seine Meinung haben. Ja, also ist für uns völlig in Ordnung. Ja. Okay. Und auch wenn wir seinen Sohn mal pfeifen, hat das auch überhaupt keine Auswirkungen. Also das kann ich an der Stelle auch sagen, da sind wir überhaupt nicht voreingenommen.
Sehr lustig, ich weiß nicht, Schorle Roth, den kennt ihr ja sicher auch. Ja? Der ist ja auch Trainer gerade beim TVG.
Ist er noch Trainer oder ist er schon Schiedsrichter?
Ich glaube, er ist beides.
Ja, beides jetzt.
Ich glaube, im Fußball ist er auch. Fußball.
Also er hat, falls es, wer es nicht mitbekommen hat, er hat im Podcast Erste Sieben von Jens Westen und Martin Schwalb. Und das muss man ja wirklich, finde ich, jetzt im richtigen Kontext rüberbringen. Einfach in so einer launigen Runde hat er gesagt, also er traut sich absolut zu, also ist es zumindest bei mir angekommen, so ein Bundesligaspiel zu pfeifen, weil er das ja seit so vielen Jahren im Training macht als Trainer, dass er das Gefühl hat, dass er regelsicher ist und auch das richtige Gefühl für diese einzelnen Situationen hat. Ja. Ich fand das absolut großartig, wie eure Chefin Jutta Ehrmann-Wolf damit umgegangen ist und auch wie das, die haben sich ja dann nochmal verabredet und haben im Rahmen dieses Podcastes da über die Geschichte gesprochen und das hatte aus meiner Sicht null Schärfe, das war total humorig und auf einer total angenehmen Ebene. Aber jetzt mal, wir können ja trotzdem das einmal auch ernst nehmen, was er da sagt, weil ich bin überzeugt davon, dass viele Trainer der Meinung sind, dass sie, ich weiß nicht, ob sie die, ja, ich glaube sogar, dass, also ich habe das schon öfter gehört, dass Trainer der Meinung sind, dass sie die besseren Schiedsrichter eigentlich sind. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass die Trainer für uns als Schiedsrichter einen wahnsinnig großen Input geben können, was das Thema Taktik angeht. Also die können da einen wichtigen Bestandteil unserer Weiterentwicklung darstellen. Weil die einfach ganz anders auf die Spieltaktiken schauen. Und oftmals ist es einfach hilfreich, wenn man weiß, was im nächsten Moment passiert oder was eine gewisse Aktion von einem Spieler bewirken soll und dass die dann vielleicht teilweise eine viel größere Auswirkung hat, als wir es im ersten Moment wahrnehmen. Ich glaube aber, um so ein Spiel wirklich 60 Minuten über die Bühne zu bringen, braucht es einfach ein bisschen mehr. Und ich will keinem zu nahe treten, aber ich glaube, in einem Training Spieler zu führen oder zu pfeifen in dem Sinn, die in einem 1:1 Abhängigkeitsverhältnis zu mir stehen, also ich bin ja der Chef in dem Sinn, könnte ein Stück weit einfacher sein, stelle ich mir so vor, als wenn wir da auf der Platte stehen mit vollen Rängen und die Spieler uns eben nicht schuldig sind.
Also es sind einige Dinge in diesem Training nicht gegeben. Also da sind zum Beispiel keine 10.000 Zuschauer, die einen riesen Lärm machen.
So stelle ich es mir zumindest vor.
So ein Training, ja. Wer weiß.
Es ist eine andere Grundsituation. Ja. Und es hat auch nicht die Auswirkung, was ich da pfeife. Es kann schon sein, dass die Spieler dann stinkig auf mich werden, keine Frage. Aber es hat ja nicht die Konsequenz, ja. Was, Ausgang, Sieg, Niederlage, Punkte, Meisterschaften, Pokale, Abstiege, Schicksale. Ja, ist ja so.
Ja, ja. Sehr viel dahinter auch. Ja. Ja,
ich vermute auch, dass die sich im Training nicht ganz so sehr auf die Mütze hauen, wie teilweise am Wochenende. Ja, liege ich falsch?
Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es ab und zu im Training auch mal zur Sache geht.
Wahrscheinlich schon, ja.
Also ihr zieht es in Zweifel, dass Jean Le Roth ein Bundesligaspiel pfeifen könnte.
Also er hat
ihr dürft es doch, ihr dürft doch eure Meinung haben, ist doch kein Problem.
Ich glaube, ja, dass als Schiedsrichter, um so ein Spiel wirklich gut über die Bühne zu bringen, auch ganz viel Erfahrung dazu gehört. Und ich glaube schon, dass wenn jetzt so ein Trainer anfängt zu pfeifen, wenn der das mal so, sagen wir mal, 3-4 Jahre macht, dass der sicherlich anders in so Spiele rein, also dass er, die haben ja das taktische Verständnis, die haben das Spielverständnis, aber man muss trotzdem diesen Sprung schaffen von Trainer zu Schiedsrichter. Das war schon bei uns von Spieler zu Schiedsrichter unglaublich schwierig, weil wir waren gute Spielerinnen. Mhm. Aber wir haben dann oft auf dem Feld als Schiedsrichter gedacht wie ein Spieler und eben nicht wie ein Schiedsrichter. Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Man muss ja schon dann auch die Regeln einhalten und kann nicht so nach Gefühl alles pfeifen. Und das funktioniert dann halt an einem gewissen Punkt nicht mehr. Also ja, geben wir ihm mal 3-4 Jahre. Nur noch ein bisschen an seiner Fitness arbeitet, vielleicht können wir ihn dann mit reinnehmen.
Das Trikot hat er ja schon.
Trikot haben wir ihm übergeben, also.
Ich fand das sehr lustig, die ganze Geschichte. Und ich finde, auf der Ebene, wie ich sie zumindest wahrgenommen habe, kann man sowas schon mal machen. Nee, ich finde es gut und auch konstruktiv, ja, wenn es diese gegenseitige Sichtweise gibt und da darf man ja durchaus auch mal andere.
Ja, wir denken ja auch oft, dass wir es besser könnten als Trainer, denke ich.
Also ihr denkt auch,
so beim Spiel, was macht er denn jetzt?
Was coacht der Jicher da ja, eigentlich? Richtig. Also ich würde da anders spielen lassen.
Richtig.
So ist das ist so.
Ja, na klar. Nein, also natürlich nicht ernsthaft.
Ein bisschen Wahrheit war mit dabei, oder?
Natürlich weiß man auf dem Sofa alles besser. Also ist doch ganz klar.
Ja, und Handball- im Spiel
Fan.
Auch, oder?
Man kann ja auch mal Fan sein. Im Spiel, um Gottes Willen, da habe ich keine Zeit, um zu coachen.
Hat man als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, das ist mir wurscht, die Tendenz zur Besserwisserei?
Boah, das ist eine gute Frage. Das müsste wahrscheinlich ein Außenstehender eher beurteilen. Ich hoffe nicht.
Ich hoffe es auch
also wir
nicht.
Sind
was sagen eure Männer?
Oh. Ach, die würde ich jetzt lieber nicht befragen wollen. Aber da bin ich ja in der Rolle der Ehefrau.
Ja, ich würde auch sagen.
Das würde ich bejahen. Also eine Ehefrau
weiß meistens auch alles besser.
Ja. Aber als Schiedsrichter, also wir versuchen immer.
Also wir sind eigentlich, finde ich, schon sehr selbstkritisch, auch in Analysen. Also auch wir bekommen ja auch von den Trainern eine Bewertung, wo auch Szenen drin stehen und wir sind da schon sehr selbstkritisch und gehen mit den Szenen dementsprechend um. Klar, wenn wir uns im Recht fühlen, dann begründen wir es aber auch und können es meistens auch so begründen, dass das uns dann abgenommen wird. Aber ich glaube, so besserwisserisch. Also wir wollen jetzt nicht immer Recht behalten. Wenn wir einen Fehler machen, dann machen wir einen Fehler.
Jetzt sind wir, glaube ich, an einem guten spannend. Punkt für eine Pause, für eine kurze Unterbrechung, bevor wir dann in den zweiten Teil gehen und dann eben mal ein bisschen in euren privaten Bereich reingucken. Das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen, ja, was da für eine Orga und auch für eine Struktur dahinter steckt, damit das alles überhaupt möglich ist. Und natürlich wollen wir auch wissen, nochmal ein bisschen detaillierter, wie ihr zur Schiedsrichterei gekommen seid und wie ihr überhaupt mit Handball in Kontakt gekommen seid und wo ihr eigentlich sowieso herkommt und wer ihr seid. Also das gibt's gleich im zweiten Teil nach einer kurzen Pause. Ja, die Tage werden immer kürzer, wie das halt so ist, wenn es aufs Jahresende zugeht. Weniger Sonne, weniger Tageslicht. Mir geht's da vermutlich so wie den meisten von euch. Da kommt man nicht so richtig leicht in Schwung. Das ist die Jahreszeit, wo ich dann ganz genau weiß, dass ich noch mehr auf mich achten muss als sonst in Sachen Immunsystem und Energiehaushalt.
Ich bin wirklich extrem viel mit dem Radl unterwegs. Normalerweise, wenn das Wetter das zulässt, wird jetzt natürlich immer schwieriger. Also viel spazieren gehen, Bewegung, frische Luft, regelmäßig in die Sauna und gut ernähren. Das ist mein Programm. Ist auch nicht immer leicht in der Umsetzung, gerade wenn man so viel unterwegs ist wie ich als Sportreporter. Was mir da wirklich unterstützend hilft, ist AG1. Ich habe das mittlerweile als fixe morgendliche Routine in meinen Alltag integriert. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einrühren. Ich mache am liebsten noch einen Spritzer Zitrone rein, gibt dem Ganzen einfach nur mal Frische. Ich nehme es wie gesagt am liebsten morgens, kann man aber auch variieren. Ich habe da einen passenden Shaker dazu, Wasser rein, Pulver rein, kräftig schütteln oder rühren. Geht total easy. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr übrigens im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Eine Packung reicht für einen Monat, wer sich nicht ständig drum kümmern will, dass rechtzeitig Nachschub da ist, der holt sich am besten das Abo. Dann wird der AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Ich nehme AG1 jetzt seit ein paar Monaten und habe einfach das Gefühl, dass es mir gut tut in Sachen Konzentrationsfähigkeit, Energie und auch was mein Immunsystem angeht. Aktuell gibt es übrigens ein besonderes Angebot für die Hand aufs Harz Community auf drinkag1.com/handaufsharz. Erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. So, jetzt würde ich sagen, tauchen wir mal ein in dieses wunderbare Örtchen namens Tettnang. Ihr seid geboren in Tettnang, ja?
Ja, wir sind beide in Tettnang geboren.
Das werden jetzt wahrscheinlich auch nicht alle direkt spontan kennen. Ja? Tettnang liegt wo?
Tettnang liegt im schönen Bodenseekreis. Aha. Und dürfte dem einen oder anderen Biertrinker vielleicht ein Begriff sein, weil es nach dem Hallertau das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet Deutschlands ist.
Das ist die Frage, gell? Ob Biertrinker wirklich wissen, woher der Hopfen kommt.
Wenn man hinten drauf liest, steht immer drauf.
Ja. Hopfenregion, auf jeden Fall. Okay. Da seid ihr geboren, da seid ihr aufgewachsen. Und seit wann zum Handball gekommen und wie?
Ich glaube schon als wirklich kleines Baby, weil unsere Eltern beide Handballer waren. Also sowohl Mama als auch Papa haben Handball gespielt und wir waren schon im Kinderwagen mit in der Halle. Also für uns gab es kein anderes Wochenende als Samstag.
Wir haben beide Handball gespielt.
Beide, also wir waren Samstag und Sonntag von morgens bis abends in der Halle. Das war unsere Kindheit.
Es war auch nie die Frage, ob wir mit zum Handball am Wochenende wollen, sondern wohin, mit Mama oder mit Papa.
Wenn wir uns entscheiden mussten. Manchmal ging auch beides.
So, ja. Also Maike, du bist 3 oder 4 Jahre älter?
3.
Entschuldigung.
Wollen wir es mal nicht übertreiben? 3 reichen.
3? Oh, das war eine Frage, ja, es war ja keine Behauptung. Alles gut. Okay, und wann habt ihr selber angefangen zu spielen? In welchem Alter?
Als wir laufen konnten. Also ich weiß nicht, wann wir...
Ich war mit 3 im Mini-Training. Das war so der frühestmögliche Einstieg.
Also man kann sagen, es gab kein Leben ohne Handball bei euch.
Nee, wobei unsere Mama alles versucht hat. Also sie wollte sich nie vorwerfen lassen, dass wir Handball spielen müssen oder dass wir keine andere Option hatten. Ja, also stimmt. Wir haben wirklich alles machen müssen. Wir mussten ins Tischtennis, ins Leichtathletik, ins Turnen.
Müssen?
Wir mussten alles ausprobieren.
Sagen zu können, nee, bitte.
bitte lass uns in der Handballhalle. Ja.
Also für uns war das eigentlich immer klar, aber sie wollte einfach, dass wir die Optionen haben und nicht irgendwann sagen, wir haben ja gar nichts anderes probieren können.
Also ihr habt euch quasi bei der Latein-AG angemeldet.
Töpfern.
Und dann Akkordeon haben wir beide gespielt.
Und dann habt ihr gesagt, oh, dann lieber doch Handball. Und dann hat sie gesagt, ja, ich hab's euch ja freigestellt.
Okay. Ja, so war's.
Position, was habt ihr gespielt?
Ich habe Rückraum Mitte gespielt.
Rückraum links.
Und wie weit ging das? Bei, also bei wie ist der Verein? Argenthal oder wie?
Wir haben angefangen beim TSV Tettnang.
bis zur A-Jugend war ich damals, glaube ich, bei Tettnang und dann gab es die Frauensparte dort nicht mehr. Deswegen sind wir dann, also Tettnang war der Verein von unserem Vater und dann sind wir zur SG Argenthal, das war der Verein unserer Mutter. Das ist ein reiner Frauenverein.
Aber der ist auch in Tettnang?
Ja, gehört Umkreis, Hinterland Tettnang, genau. Und ja, da haben wir dann auch zusammen in der Mannschaft irgendwann gespielt.
Und auch, also nicht nur in der Jugend, sondern auch bei den Aktiven?
Also in der Jugend haben wir nicht zusammengespielt, weil wir ja 3 Jahre auseinander liegen. Aber bei den Aktiven haben wir dann, wir haben beide, glaube ich, schon mit 16 bei den Aktiven gespielt dann. Und dadurch haben wir doch einige Jahre dann noch zusammen auch auf dem Feld gestanden.
Was war das für eine Liga?
Wir haben, glaube ich, bis zur, was war das, Verbandsliga, Oberliga. So, das war so in unserem Umkreis mit Abstand das höchste. Also bei uns gab es so viel Profi-Handball nicht. Mhm. Von dem her für unseren Standort war das ganz, ganz ordentlich.
Aber hattet ihr Ambitionen? Oder gewisse Ziele?
Also ich habe schon immer geträumt davon, höher Handball zu spielen, war aber gleichzeitig auch ein sehr heimatverbundener Mensch. Also ich bin selbst im Studium nicht sonderlich weit. Ich habe mein duales Studium in Ravensburg gemacht, was so der Nachbarort ist, um einfach weiterhin trainieren zu können, am Spielbetrieb meiner Mannschaft teilnehmen zu können. Mich hat es nie so richtig weggezogen und ja, dadurch, dass es bei uns in der Region auch diesen Spitzenhandball nicht gibt, haben wir da auch die Wege gar nicht gesehen, wie wir, ich kann ja nicht beim Drittligisten anrufen und sagen, ich fühle mich in der Lage, kann ich mal vorbeikommen. Also wir hatten schlichtweg die Netzwerke nicht. Ich glaube, hätte mich jemand angerufen und gefragt, hätte ich es definitiv gemacht. Mhm. Also.
Ja, mir geht es eigentlich genau gleich. Also wir waren beide sehr, sehr ehrgeizige Spieler auch. Über-ehrgeizig, glaube ich, teilweise.
Ich habe es befürchtet, ja, nach allem, was ich jetzt schon von euch erfahren habe.
Er war tatsächlich leid. Deswegen können wir auch nachvollziehen, wenn sich Spieler mal aufregen oder mal emotionaler sind. Also wir waren beide sehr emotionale Spieler.
Waren da die Schiedsrichter auch gnädig mit euch?
Oh, ich glaube, wegen Meckern haben wir schon die ein oder andere Strafe auch mal bekommen.
Aber auch verdientermaßen.
Auf jeden Fall verdient. Total. Absolut.
Ja. Und wann war Schluss? Und warum?
2011 mit dem Aufstieg dann in diesen Frauenkader mussten wir aufhören zu spielen. Also damals hieß es ganz klar, wenn ihr diesen Weg in den DHB gehen wollt, müsst ihr aufhören. Wir haben uns auch davor wirklich lange darüber unterhalten, weil es nicht einfach war, weil Handball war unser Leben, auch unsere Mannschaft. Also wir haben unsere Mannschaft ja auch ein Stück weit im Stich gelassen, weil wir waren beide Spielerinnen, die 60 Minuten gespielt haben und das auf Rückraum Mitte und auf Rückraum links.
Ihr wart dann aber schon in der Schiedsrichterei drin, jahrelang oder wie? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und irgendwann war die Stelle, wo das so anspruchsvoll wurde, dass ihr raus musstet? Oder wie war die Regularien?
Ja, muss man vielleicht von vorne anfangen, ja.
Ich habe es noch nicht verstanden, bitte. Helft mir.
Wir haben beide einzeln angefangen zu pfeifen. Ich logischerweise 3 Jahre später als Maike. Mhm. Ich habe immer das Gleiche gemacht wie sie. Aber halt
immer mit 3 Jahren Versatz.
Maike hatte dann verschiedene Partner in ihren Anfängen. Maike war tatsächlich meine erste Partnerin und das war so der Schritt, wo wir gesagt haben, wir versuchen es jetzt gemeinsam und wenn das nicht klappt und auch das keinen Spaß macht, weil davor hat es uns wirklich keinen Spaß gemacht, dann hören wir auf. Also ja, das war so, da war ganz klar der Fokus noch auf dem Spielen zu der Zeit.
Ja, also für uns war Schiedsrichterei immer so,
machen wir halt
nebenbei, aber Spielen war alles. Also
aber wann ging es los mit der Schiedsrichterei, in welchem Alter?
Also mit 16 darf man oder durfte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, bei uns den Schiedsrichterschein machen. Ja, und dann hat man erst mal jahrelang allein gepfiffen. Dann irgendwann habe ich, wie Tanja schon gesagt hat, unterschiedliche Partner auch gehabt. Mhm. Aber ja.
Ja, und ihr habt es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Das war jetzt nicht so, dass ihr dafür gebrannt hättet, sondern es war Bedarf.
Genau.
Und ihr habt es dann halt gemacht, oder?
Ja, sogar im Gegenteil.
Kann man das so sagen?
Also ich glaube, ich bin die Person, die einem Schiedsrichter-Prototypen am weitesten entfernt ist. Also ich war da gar nicht der Typ für. Von dem her...
Es hat schon einen Grund, warum ich da hartnäckig nachfrage, weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir ganz oft schon in meinem Leben die Frage gestellt, warum wird man eigentlich Schiedsrichter? Und ich meine das absolut nicht despektierlich, sondern ich habe das einfach für mich, also Schiedsrichter, Schiedsrichterin, egal jetzt, Fußball, Handball, Basketball, was ist die Motivation? Ich habe das tatsächlich für mich nie wirklich beantworten können, weil Also der Jubel ist nicht auf deiner Seite. Ja? Also im besten Fall lässt man dich in Ruhe, denn dann hast du wahrscheinlich alles richtig gemacht. Oder es gibt Luck. Ja? Also helft mir ein bisschen. Was bringt einen dazu?
Also ich glaube, die Frage können wir heute viel besser beantworten. Früher war es schlichtweg dieser Schiedsrichtermangel im Verein. Ich habe gestern auf Handballwelt gelesen, war total schockiert, war mir überhaupt nicht klar, dass seit 2007 die Schiedsrichteranzahl in Deutschland sich halbiert hat. Also wir haben
es gab jetzt, glaube ich, eine Schiedsrichter. Was war das? Der Tag des Schiedsrichters,
ne? Genau, 11.11. Mhm. in Gedenken an Mete Mete. Mhm. Und die Zahl war für mich, also ich konnte es nicht fassen im ersten Moment. Also von 30.000 auf 15.000 runterzuknallen, mhm. Bedeutet schon einiges. Mhm. Und da steuern wir auf ein großes Problem hin. Und mir fällt es nicht schwer, Stand heute Werbung für den Schiedsrichterjob zu machen. Also ich finde, dass es einem wahnsinnig viel geben kann, in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch, was man an Momenten sammeln kann. Aber man muss sich einfach darauf einlassen. Also für uns war es am Anfang eine Riesenumstellung, vom Spieler zum Schiedsrichter zu werden, weil man immer mit seiner Mannschaft unterwegs war. Man war immer so im Schutz der Mannschaft, in seinem sicheren Umfeld. Ging man in eine fremde Halle, plötzlich läuft man halt alleine oder, wenn es noch besser läuft, zu zweit rein. Aber man ist halt nicht mehr dieses Team. Man ist ziemlich angreifbar. Und das kann am Anfang echt ungemütlich sein.
Also jetzt habt ihr ja gesagt, am Anfang war es einfach der Bedarf, ja, okay, dann machen wir es halt. Ja.
Ja.
Wo und wann war die Stelle, wo das einen anderen Drive bekommen hat, ja? Wo das euch begonnen hat, richtig ja, zu begeistern? Weil ihr seid ja ganz offensichtlich begeisterte Schiedsrichterin. Was ist da passiert? Wo war die Stelle?
Ich glaube, in dem Moment, wo wir auch gefördert wurden. Wir wurden zufällig in einem Spiel im Bezirk, das wir geleitet haben, das auch unserer Meinung nach gar nicht mal so gut lief, wo wir danach in der Umkleide saßen und wirklich, glaube ich, fast schon an dem Punkt waren zu sagen, jetzt hör mal auf, jetzt haben wir wirklich keine Lust mehr, weil man halt einfach sehr viel negatives Feedback bekommt. Damals hatten wir noch kein Video, wir konnten gar nicht danach schauen, war es denn wirklich schlimm, schlecht oder gut, wir konnten es nicht einschätzen. Mhm. Und an dem Tag kam manchmal muss man Glück haben im Leben, Ralf Kroner vom DHB, also der hatte dann auch hier so das DHB-Zeichen, hatten wir noch nie gesehen, auf davor irgendjemand, der mal mit sowas rumläuft, der war als Beobachter da. Ja, und das war für uns so das Glück damals, der hat uns dann auch ein gutes Feedback gegeben, hat uns ein gutes Gefühl gegeben, dann hatten wir schon wieder nicht mehr so das ganz schlechte Gefühl. Und dann, also da war eben dieses Thema, da sollte dieser Frauenkader im DHB etabliert werden und dafür hat man eben dann in jedem, ich glaube, jedes Bundesland oder jeder Landesverband durfte ein weibliches Gespann melden. Mhm. Und da hat eben unser Verband dann auch gesucht, weil davor hat man ja nicht so nach Frauen geschaut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Und da haben sie dann auf einmal mal geschaut, wo gibt's denn Frauen und welche könnte man denn nehmen? Und da sind wir dann in dieses Förderprogramm reingekommen, mussten uns da aber natürlich auch erstmal gegen andere Frauen noch durchsetzen. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass es dann hieß, hier und jetzt geht
das
ja ganz hoch.
Das war das erste Mal der sportliche Wettkampf
genau.
für uns spürbar. Ja. Davor sind wir so im Niemandsland rumgeschwommen. Und als es darum ging, sich für diesen HVW, Handballverband Württemberg, Platz zu bewerben.
Sich den zu erkämpfen auch.
Sich den zu erkämpfen, das war das erste Mal, dass wir gemerkt haben, hat ja doch auch was mit Sport zu tun.
Genau, wir mussten auf einmal Fitnesstests machen, wir mussten auf einmal Regeltests machen. Davor war alles gefühlt egal. Ja, wir sind zum Spiel gekommen, haben das gepfiffen. Irgendwie war immer ein negatives Gefühl, man ist wieder nach Hause und war unzufrieden.
Also war es die Competition?
Ja, definitiv. Ja.
Die bei euch was ausgelöst hat?
Ja.
Das finde ich interessant, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, und dann auch dieses Thema Rückmeldungen zu bekommen und dann auch mal an was arbeiten zu können, weil davor sind wir wirklich so einfach im Niemandsland geschwommen. Und wenn man dann auch nicht besser wird, ist man ja selber auch unzufrieden. Also okay. Man möchte es ja gut machen, man möchte es ja nicht schlecht machen.
Wann war das ungefähr?
In welchem Jahr? 2010 wahrscheinlich, Ende 2010 ging das wahrscheinlich los.
Ja. Und wie sah dann der nächste Weg aus?
Der nächste Schritt war das wirklich, also wir haben die Info bekommen, wenn wir zu diesem Frauenlehrgang fahren für Württemberg, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden in diesen höchsten Kader berufen, der dann zweite Liga Frauen pfeifen darf, oder wir können es schaffen, wenn es nicht ganz so gut läuft, in diesen Drittligakader zu kommen. Wenn man gar nicht geeignet ist, dann fällt man eben wieder in den Landesverband zurück. Und da haben wir uns unterhalten, was passieren muss, dass wir mit dem Spielen aufhören, was ja eben gefordert war. Und wir haben gesagt, wenn wir es in diesen Drittligakader schaffen, das war für uns so weit weg, dritte Liga war für uns so Profisport schon, wenn wir das schaffen, dann lassen wir es spielen sein. Und das haben wir uns eben vorher schon
Wir haben es vorher besprochen, weil wir keinen den Platz wegnehmen wollten, weil es war ja dann schon so, dass ein paar Frauen aus dem Landesverband da waren und sie haben uns ausgewählt und wir haben gesagt, wir fahren dort nur hin, wenn wir es dann auch machen wollen. Genau. Ansonsten nimmt man irgendjemanden Platz weg, das macht ja auch keinen Sinn.
Und für uns war, wenn wir ehrlich sind, maximal dieser Drittligakader irgendwie zu erreichen und der schon nicht.
Wir haben uns keine Chance ausgerechnet.
Wir haben uns gar keine Chancen ausgerechnet. Und dann sind wir da hingefahren und hatten echt, wir waren total begeistert, weil es einfach sich das erste Mal wie eine eigene Sportart angefühlt hat. Also man war wirklich, man hat ganz andere Möglichkeiten dort gesehen und was es doch auch bedeuten kann, Schiedsrichter zu sein. Und es lief dann ganz gut für uns. Wir sind direkt in diesen höchsten Kader reingerutscht. Ja, hatten dann noch die schwere Aufgabe, unserer Mannschaft zu sagen, dass wir eben ab kommender Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.
Okay.
Und ab da ging es eigentlich rasant.
Und wann wart ihr dann Zweit-Erstliga-Bereich zunächst bei Frauen angekommen?
Also wir waren, glaube ich, dann 2012 in der zweiten Liga der Frauen, waren 2013 in der ersten Liga der Frauen.
Das ging aber echt ziemlich schnell, oder?
Wenn man sieht, wo wir herkamen, und das ist auch das, was wir vorhin versucht haben zu sagen, wir haben schon verstanden, warum die Mannschaften uns auch nicht super abgefeiert haben. Also da waren Kollegen, die sind einfach den ganz normalen Weg, den es für männliche Kollegen damals gab, über die Landesverbände, dritte Liga, dann nach oben mit ganz, ganz viel Erfahrung und auch schon Feedbacks und Arbeit und wir sind da eben hochgeblumst.
Was, also jetzt auch mit eurer Erfahrung und eurem Weg, den ihr da beschreibt, ja, am Anfang dieses, wie habt ihr es genannt, so im Niemandsland rumgedriftet, rumgedümpelt, so ohne Feedback, ohne Ahnung, komisches Gefühl. Und dann irgendwann habt ihr die Competition gesehen und habt euch weiterentwickelt und habt Feedback bekommen. Was würdet ihr sagen, zeichnet einen guten Schiedsrichter, oder was braucht ein Schiedsrichter unbedingt, was zeichnet einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin aus? Und was zeichnet euch im Besonderen aus? Also welche Skills?
Also ich glaube, erstmal braucht man auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
Um da hinzukommen. Okay, aber das ist ja jetzt nichts Schiedsrichterspezifisches.
Ja, ich glaube in gewisser Weise schon. Weil wenn man einfach viel mehr Gegenwind erfährt, als wir zum Beispiel in unserer Spielerlaufbahn. Also man muss schon lernen, mit vielen Rückschlägen auch klarzukommen und weiterzumachen.
Okay.
Ansonsten, was zeichnet ein Schiedsrichter aus? Ich glaube, ganz wichtig, jetzt auf einem hohen Level ist die Persönlichkeit sehr, sehr wichtig, die man über die Jahre einfach entwickelt, der Umgang mit den Spielern. Ich glaube, das ist denen sehr, sehr wichtig. Also gar nicht mal jetzt nur diese bloßen Entscheidungen, sondern wie gehe ich mit den Spielern um? Wie finde ich eine richtige Kommunikation mit den Spielern, eine richtige Ebene.
Also Regelsicherheit ist die Grundlage, aber es ist nicht die Essenz. Also Kommunikation.
Ja, und ich glaube schon, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, selber Handball gespielt zu haben und selber ein gewisses Spielverständnis gehabt zu haben. Das sind dann einfach Grundvoraussetzungen, an denen wir nie arbeiten mussten. Also das Thema, egal wie schwer unser Einstieg in der zweiten Liga Frauen war, mit zum Beispiel Vorteil hatten wir nie ein Problem. Also wir konnten das Spiel verstehen. Wir hatten dann mit ganz anderen Baustellen, mit Stoßen in der Luft, das haben wir, die Dynamik kannten wir nicht, was das zur Folge haben kann. Das waren so die Baustellen, an denen wir dann arbeiten mussten.
Und dann wurde es natürlich auch immer zeitintensiver, je weiter ihr nach oben gekommen seid, logischerweise.
Ja, dadurch, dass wir natürlich auch nicht ganz so praktisch wohnen für die Schiedsrichterei, war es wirklich auch schon Tatsache, also auch in der zweiten Liga Frauen sind wir schon durch ganz Deutschland gefahren. Also schon da waren wir viel unterwegs und da hat schon jeder gesagt, ihr seid ja verrückt.
Ich kenne das mit dem ungünstigen Wohnen, in München, idealer Standort für die Handball-Bundesliga.
Ja, und dann natürlich mit dem Internationalen, das ist schon nochmal was es nochmal deutlich zeitintensiver macht. Natürlich tolle Erfahrungen, also wir haben so viel erlebt. Es ist Wahnsinn, wenn man schaut, was wir die letzten Jahre alles erlebt haben. Aber es ist schon sehr zeitintensiv, und man ist eben auch viel von zu Hause weg.
Und mittlerweile, wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal angerissen und skizziert, ist es quasi Logistikunternehmen Kuttler-Merz.
Das wäre dann die Karriere nach der Karriere.
Wann war es euch letztmals langweilig?
Ich glaube, mir ist nie langweilig.
Doch, ich kann mich erinnern.
Ja? Du kannst dich erinnern.
Ich habe mir so viel vorgenommen für diese Schwangerschaft. Ich habe gesagt, herrlich, da sind wir einfach mal planbar. Ich werde in der Schwangerschaft alle Studienfreunde abreisen und alles mal wieder fix zusagen. Ich komme in 2 Wochen und komme da auch wirklich dann. So, und dann kam Corona. Dann saß ich die komplette Schwangerschaft einfach zu Hause und hatte meine großen Pläne und konnte nichts davon umsetzen.
Ah, okay.
Da war mir wirklich, das ist jetzt auch schon fast 4 Jahre her, muss man dazu sagen. Also, wenn das das letzte Mal war.
Gut. Okay. Sondersituation. Aber in eurem Alltag?
Nee.
Das gibt es nicht, oder? Nee, man nicht.
Nee. Ich habe keine Langeweile.
Gibt es Müßiggang? Gibt es Freizeit? Oder ist alles komplett im Grunde durchgeplant?
Durchgeplant würde ich sagen, ja. Aber wir nehmen uns schon auch Freizeit, also wir nehmen uns schon auch Zeit mit der Familie. Also wenn wir mal einen Tag frei haben am Wochenende, dann unternehmen wir meistens auch was. Dann sind wir jetzt nicht die, die dann den ganzen Tag zu Hause sitzen und aufs Sofa sitzen und noch Fernseher schauen, sondern dann gehen wir halt auch in Zoo oder in den Tierpark oder machen irgendwas. Aber geplant muss es immer sein, weil sonst funktioniert es nicht.
Aber wenn man so viel Zeit investiert in etwas, also neben dem Alltagsleben, Familie und Beruf, dann hat es ja auch seinen Preis. Was war der teuerste Preis, den ihr dafür bislang bezahlt habt?
Ich glaube, Maike kann das auf Anhieb beantworten. Ja.
Hau raus.
Ja, ich glaube, das sind dann einfach Momente, die man verpasst. Also
zum Beispiel?
Als meine Große gerade so 1 Jahr alt war.
Du hast 2 Kinder.
Genau, ich habe 2 Kinder. Alt? Die Große ist jetzt 6, die Kleine ist gerade 3 geworden.
Du hast zweimal schon quasi aus dem vollen Schiedsrichterbetrieb raus.
Ja. Und dann wieder zurück, genau. Ja. Und dann war eben ein Moment, da waren wir eben auch noch nicht so weit. Das heißt, das war jetzt auch kein Riesenereignis, aber wir waren bei der Jugendweltmeisterschaft damals. Für uns natürlich damals schon ein Riesenereignis. Und ja, da hat sie halt gerade laufen gelernt. Und das sind dann schon so Momente, wo man denkt, oh, ich wäre schon gern dabei, wenn mein Kind die ersten Schritte macht. Da kommen ja jetzt noch die Tränen. das sind schon Sachen, wo man dann hinterfragt, ja, ist es das, was man machen möchte? Aber es war nicht immer die Antwort, ja, es ist es schon wert, wir wollen das machen. Man verpasst auch was, aber man hat auch so viel Zeit, schöne Zeit mit den Kindern. Mhm. Wir nehmen uns die Zeit ja auch. Wir waren auch bewusst 3 Jahre zu Hause und haben die Kinder nicht in den Kindergarten. Also die sind jetzt wirklich erst mit 3 in den Kindergarten gekommen. Und dadurch verbringt man auch sehr viel Zeit mit der Familie.
Und einer von euch beiden hat am 30. Geburtstag auf dem Feld gestanden. Jetzt weiß ich nicht, wer es war.
Das war ich.
Das war es auch, du.
Ja, da kann ich mich auch noch erinnern. Hatten wir eine Doppelansetzung. Da waren wir in Berlin. Erstmal bei der 2. Liga Frauen. Und dann, ich glaube, am Geburtstag waren wir in Leipzig. 1. Liga Frauen
pfeifen. Ja, wenigstens ein schöner Ort zum Feiern,
ja, oder? Ja, es war schön. War ein schöner Ausflug. Wir haben alle eingepackt.
Habt alle mitgenommen.
Die Eltern waren dabei.
Also kann man es natürlich auch machen.
Der Mann war dabei. Ja, man musste einfach ein bisschen flexibel sein. Auch der 1. Geburtstag meiner Tochter. Waren wir beim Final Four in Stuttgart, also auch das ging.
Da sind wir doch schon beim Thema. Beschreib doch mal ein bisschen dieses Familiensystem. Ja. Wie ist das organisiert, damit das alles möglich ist? Ihr seid ja jetzt zum Beispiel jetzt kommende Woche ein paar Tage international unterwegs, Polen. Dann kommt die Weltmeisterschaft der Frauen, wo ihr, glaube ich, 3,5 Wochen am Stück weg seid. Also das muss ja alles irgendwie konstruiert und organisiert sein. Wie sieht das aus?
Ja, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir uns wirklich auf unsere Eltern und Schwiegereltern total verlassen können. Die haben uns noch nie das Gefühl gegeben, dass wir zu viel weg sind oder dass es ihnen zur Last fällt, wenn wir sie
Die sind tragen. Auch alle in der Umgebung, oder wie?
Ja, die sind alle in der Umgebung, genau. Und wir wissen, dass wir die immer fragen können und dass die eigentlich im Gegenteil, dass die darauf warten, dass unsere Ansetzungen kommen. Die internationalen kommen manchmal sehr kurzfristig und die machen dann alles möglich. Wir zwei müssen uns dann im ersten Schritt immer abstimmen, wer unsere Eltern braucht, weil natürlich durch das, dass wir Schwestern sind, haben wir ein Oma-Opa-Paar weniger. Im Notfall nehmen die auch alle Kinder. Mittlerweile ist kein Notfall mehr. Also wenn die Kinder zusammen sind, dann läuft das Ding von alleine. Und dann müssen wir halt planen. Welches Kind kommt wohin, wer bringt das Kind wann wohin, wer holt es wieder ab.
Es ist eine riesen Excel-Liste mittlerweile. Wir sind jetzt echt die letzten Tage mal eine Stunde lang durchgegangen. Ja. Damit auch jeder weiß, wann muss das Kind zum Handball bringen, wann von der Schule abholen, wann zum Flöten bringen. Und ja, da steckt halt schon sehr viel Logistik dahinter. Ja, das sind Dinge, die müssen wir halt im Vorfeld alles planen. Oder jetzt zum Beispiel auch, wir sind ja die ganze Vorweihnachtszeit weg. Das heißt, wir müssen jetzt, ich habe heute die Weihnachtsdeko hochgeholt, wir müssen halt jetzt dekorieren, wir müssen den Adventskalender fertig machen für Nikolaus.
Vor der Frauen-WM.
Ja? Ja, das sind halt Dinge, da kann ich nicht meinem Mann sagen, du, mach mal die Weihnachtsdeko, das kommt dann nicht so gut an. Also das heißt, das müssen wir halt alles vor, also das ist der Stress, den wir dann vorab haben zur Vorbereitung, zu dem, was sowieso schon viel ist. Aber wenn wir dann weg sind, dann ist natürlich der Part von den Männern, von den Großeltern, Freunden, Nachbarn, wer alles
unterstützt. Und alle helfen mit. Also ja. Großeltern sind schon sehr gewürdigt worden. Was ist mit den Männern? Meckern die nie?
Die sind wirklich, also ich glaube, besser hätten wir es nicht erwischen können. Die machen einen wirklich, wirklich tollen Job.
Die meckern tatsächlich nicht, also muss ich echt sagen.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass meiner sich jemals beschwert hätte.
Dass wir weg sind, gar nicht. Also es ist für sie die natürlich anstrengend. Klar, jetzt gerade meiner hat natürlich dann morgens beide Kinder zu richten, Kindergarten zu bringen, Schule zu bringen. Danach wurde er unterstützt dann mit Abholen von den Oman und Opas, aber morgens hat er sie natürlich trotzdem. Aber nee, also gemeckert hat er tatsächlich noch nie. Im Gegenteil, als wir jetzt mal, wenn wir mal ein Spiel zurückgeben und irgendwie sagen, es wird zu viel, dann sagt er, ja wieso? Müsst ihr doch machen, das ist doch ein geiles Spiel.
Sind die am Ende froh, wenn ihr weg seid?
Das Gefühl habe ich manchmal, ich wollte es nicht sagen, aber die genießen das schon auch.
Ja, aber sie sind auf jeden Fall voll an eurer Seite und unterstützen das durch und durch.
Ich glaube, anders würde es auch nicht gehen. Also wenn man das Gefühl hätte, wenn man geht, dass man jemand Unzufriedenen zurücklässt oder dass es den Lieben daheim nicht gut geht, dann wird das einfach nicht klappen.
Ja, und ich glaube, ein Vorteil ist, dass beides auch Vereinsmenschen sind. Ich glaube, sonst würde da das Verständnis manchmal vielleicht auch ein bisschen fehlen, aber ja.
Müssen ja schon gute Typen sein, oder, Maike?
Sind sie.
Die lassen wir doch mal zu Wort kommen. Oh Gott.
Ja, hi ihr beiden. Ich hatte die Woche auf meinem Handy die Instagram-Nachricht Liquimoli HBL möchte dir folgen. Das hat mich erstmal überrascht, natürlich auch gefreut. Aber an der Stelle möchte ich auch gleich mal sagen, bitte nicht zu viel Content erwarten hier von meiner Seite. Ich denke, da ist schon viel spannender, euch beiden zu folgen. Und für den Podcast wäre es vielleicht interessant, wenn ihr mal erzählt, was eure Instagram-Highlights soweit waren. Ihr verfolgt ja auch immer sehr interessiert die Kommentarspalten. Da war doch bestimmt das ein oder andere Highlight schon dabei. Vielleicht könnt ihr auch mal sagen, wer euer bekanntester Follower auf Instagram ist. Also viel Spaß euch noch und liebe Grüße aus dem eigenen Wohnzimmer.
Das war?
Das war mein Mann. Aber das mit den Kommentaren geht eher an meine Schwester. Also hat mich jetzt gewundert mit den Kommentaren auf Instagram und Facebook.
Gut, das trifft natürlich komplett
nicht. Nicht gleich ablenken hier, ja?
Ja, also aber das weiß ich selber.
Seid ihr sehr aktiv bei Insta?
Na, ich falle jetzt natürlich meiner Chefin komplett ins Wort, die gestern ein Interview gegeben hat, dass man als Schiedsrichter am besten in den sozialen Medien nichts liest, weder positiv noch negativ, weil es einen einfach nicht weiterbringt. Und da hat sie natürlich vollumfänglich recht. Aber ich bin wahnsinnig neugierig, was so im Netz geschrieben wird. Und wenn wir auf der Rückfahrt 6 Stunden im Auto sitzen, dann habe ich am Ende der Fahrt jeden Kommentar über unsere Leistung und über unsere Nichtleistung und was wir wieder so blindes.
Das zieht ihr euch echt rein.
Das ziehe ich, also nicht mir, sondern Maike.
Ja doch, sie liest schon vor.
Also wenn sie fährt, dann kann sie nicht anders als zuhören, aber ich gebe mir das alles her.
Aber wir können das, also wir finden das witzig. Also,
ihr findet das echt
ja, was witzig. Heißt witzig? Natürlich ist nie schön, wenn jemand beschimpfen wird oder beleidigt wird, also das unterstützen wir natürlich nicht, aber ja, wir finden es manchmal immer amüsant, was geschrieben wird und unterhalten uns dann drüber und wir können damit, glaube ich, ganz kurz umgehen, sonst würden wir es nicht machen. Also wenn einen das belastet oder einen irgendwie persönlich angeht, darf man es nicht machen. Aber das...
Ich glaube, auch wenn davon irgendeine private Zeit abgehen würde, würde ich es nicht tun. Aber wir haben so viel Zeit im Auto zu vertrödeln. Ja, es ist so mein erstes Hobby, wenn wir ins Auto einsteigen, dann sage ich so... Erst Instagram oder Facebook oder soll ich erst Handball-Ecke vorlesen? Was geben wir uns heute?
Also ihr seid ja schon drauf. Also das ist ja jetzt durchaus so, dass man als Kommentator auch Feedback bekommt über ungebetenes Feedback, wie ich so gern sage.
Lesen wir tatsächlich auch
immer. Über, ja, kommt auch nicht über, immer gut weg. Nö, selten, sehr selten. Ganz ehrlich, klar, das finde ich echt spannend, weil jeder geht komplett anders damit um. Ich ziehe mir das 0,0 rein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tag bei uns auch noch kommen wird, aber aktuell.
Weil es macht doch, selbst wenn man stabil steht und selbstbewusst ist und das alles rational einordnen kann. Ich finde, es am Ende macht es immer was mit einem. Geht's euch nicht so? Also nicht, dass mich das jetzt irgendwie aus der Fassung bringt, aber irgendwo in irgendeinem Hinterstübchen nimmt man es doch mit.
Das weiß ich nicht. Ich behaupte ich tatsächlich nein, nicht, nee. Dass wir überhaupt nicht die Typen dafür sind. Ja,
dann seid ihr einfach tougher als ich wahrscheinlich.
Ich meine, es kann auch sein, dass es mal eine Phase gibt, wenn es jetzt zum Beispiel mal über relativ viele Spiele hinweg schlechter läuft oder wenn man eine schlechte Phase hat und viel negativ ist. Ich glaube, dann zieht man sich das nicht noch zusätzlich rein. Also dann muss es vielleicht nicht sein. Aber wenn es einigermaßen läuft und man selber mit sich eigentlich zufrieden ist und ja, dann kann man das, glaube ich, schon ab.
Gut, also das Thema Instagram, Social Media ist auf jeden Fall kein kleines in den Häusern Kuttler-Merz. Jetzt wollen wir noch mal hören, was der andere Ehemann auch noch beizutragen hat.
Hallo ihr zwei. Ich hätte zwei Fragen an euch. Zum einen seid ihr jetzt ja bei Patrick Ittrich gewesen, jetzt bei Hand aufs Herz. Also ein Podcast folgt dem nächsten. Wie sieht's denn bei euch aus mit einem eigenen Podcast demnächst? Beziehungsweise was wäre denn da das Thema? Außerdem denke ich auch, wäre es sehr interessant zu erfahren, wie die Kinderdisco denn bei uns in der Familie so aussieht und vor allem die Playlist. Wo könnten denn unsere Kinder am lautesten mitsingen? Viel Spaß euch noch. Ciao.
Der traut sich was,
ey. Der traut sich was, ja.
Also erstmal, ich finde, beide wirken total entspannt. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur in diesen Sprachnachrichten so ist oder ob, ist das im richtigen Leben auch so? Ja. Also Tanja, das war deiner, oder?
Ja, das war dann, der bleibt übrig, ja, das war
der meine. Bleibt übrig.
Meine hat nur einen, also.
Also Podcast bei Patrick Ittrich, Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter, da wart ihr zu Gast, oder wie?
Das war unsere Podcast-Premiere, ja.
Tatsächlich.
So, genau. Und das ist jetzt quasi der zweite Podcast, oder? Oder dann, weiß nicht, wo wart ihr sonst noch?
Podcast wahrscheinlich, ja. Wir haben mehr so Interview oder auch so online Insta-Live-Sachen gemacht oder solche Dinge. Aber Podcast ist, glaube ich, der zweite.
Okay. Und was war mit eigenem Podcast? Ja, also ist das da kann irgendwas?
Man ganz in aller Kürze beantworten. Wird es nicht geben? Sind wir überhaupt nicht die Typen dafür? Man wächst so in das ganze Medienthema rein. Am Anfang hat uns das wochenlang schlaflose Nächte bereitet. Wir sind beide eigentlich nicht die großen Redner. Wir sind froh, dass wir auf der Platte nur mit den Spielern sprechen müssen und kein Mikrofon in der Hand halten. Ja, also ich denke nicht über einen eigenen Podcast
nach. Wieso fragt er das?
Das frage ich mich auch.
Da ist doch irgendwas im Busch. Sprichst du vielleicht nachts im Schlaf? Ich bin Podcast.
Vielleicht will er einfach zu Hause weniger von mir hören und denkt, wenn ich die Worte woanders unterbringe, wäre das ganz geschickt für ihn. Ich weiß es nicht.
Und was ist mit der Familienplaylist?
Oh Gott.
Da hat er jetzt die tiefsten Insider natürlich rausgeholt. Ja,
bitte, bitte, wir sind alle sehr gespannt und interessiert.
Nee, wir müssen zugeben, dass wir große Fans dieser
also es gibt tolle Vereinshymnen.
Genau, dieser Vereinshymnen sind.
Und die laufen bei uns zu Hause regelmäßig.
So was für Vereinshymnen?
Zum Beispiel, die Gallier haben ein ganz nettes Lied.
Handballvereinshymnen.
Ja, genau. Handballvereinshymnen, genau. So wie Stern des Südens beim Fußball laufen würde, laufen, gibt es ganz tolle Handballvereinshymnen in Magdeburg, bei den Eulen. In Erlangen.
Das zieht ihr euch auch noch rein.
Unsere Kinder lieben diese Party-Playlists und ja, hören sich das dann halt an.
Die
und
können einige der Songs wirklich sehr, sehr textsicher.
Und du auch am Ende, Tanja, oder? Da werde ich jetzt mal drauf achten bei den Spielen. Ja?
Ja, wir müssen uns manchmal zusammenreißen, dass wir nicht mitsingen.
Mit Summst. Ob sich die Lippen bewegen.
Aber da muss ich sagen, unser Auto-DJ ist Maike. Also da konnte ich nichts dafür, da bin ich so reingerutscht und war jetzt, ja, ich habe das so hingenommen.
Was spielst du?
Ich spiele Akkordeon.
Nein, nein, nein. Im Auto meine ich. In der Playlist.
Oh, das geht tatsächlich von bis. Ja. Also es kann auch mal Ballermann-Musik bei uns laufen, es können Schlager laufen, es kann aber auch Rap, Hip-Hop, alles. Also wir hören eigentlich alles. Das kommt immer drauf an, auf was wir gerade Lust haben.
Aber so kurz vor Einlauf im Ziel kommt immer noch mal diese Vereinshymnen-Playlist.
Stark. Ja, und unsere Kinder können halt tatsächlich zum Beispiel das Magdeburger Lied können die halt auswendig.
Das ist verrückt.
Ja, und nicht nur die Chorus.
Meine lieben Damen und Herren, wir sitzen in Oberschwaben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es drei Leute gibt in Süddeutschland, die das Magdeburg-Lied singen können.
Ja, unsere Kinder können es, ja, also auch die Dreijährigen.
Wenn ihr das nächste Mal in Magdeburg seid, dann bin mir sicher, man wird sie erkenntlich zeigen. Ja? Was wäre denn die Stelle, wo ihr beide sagen würdet, jetzt müssen wir Schluss machen? Also mit der Schiedsrichterei meine ich.
Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass man zu Hause ganz, ganz viele Menschen, oder es reichen auch einzelne Menschen, aber wenn man die Menschen, die einem am wichtigsten sind, unglücklich macht damit. Ich glaube, das wäre so ein Punkt, wo wir auch gegenseitig das volle Verständnis hätten, wenn der andere sagt, so kann ich nicht mehr. Ja. Wenn man einfach das Gefühl hat, dass man zu viel weg ist von zu Hause, dass es die Kinder einem nachtragen, dass es für die Ehemänner zu viel wird. Das wäre für mich so der offensichtlichste Punkt, Stand heute, warum ich aufhören sollte mit Pfeifen. Was anderes fällt mir aktuell nicht ein, dafür bin ich zu zufrieden.
Ist aber, deutet sich nicht an.
Nein.
Also nein, bisher nicht. Wobei man das bei den Kindern halt auch nie sagen kann.
Die werden älter.
Also die sind natürlich, ja, je älter sie werden, desto schwieriger wird es. Das merke ich schon jetzt auch mit meiner Großen.
Das sind die Elternknöpfe sind ja die empfindlichsten.
Ja, genau. Und die merken jetzt halt auch 3,5 Wochen, wie lang das ist. Das war so im jungen Alter noch einfacher. Da haben die das noch nicht so richtig gemerkt, glaube ich, wie lang wir weg waren. Mhm. Aber jetzt gerade die Große, die merkt das dann schon, wie lang ich weg bin. Und ja.
Ich denke mir, es ist ja auch anstrengend. Also dieses Programm, das ihr abspult, das kann ja nicht anders sein. Fühlt ihr euch auch manchmal erschöpft? Oder habt ihr auch manchmal einfach das Gefühl, ey, jetzt ist gerade echt zu viel?
Ja, ich glaube, es gibt schon die Punkte. Aber die sind relativ kurz immer, zumindest bei mir. Also ich glaube jetzt gerade so die letzten Wochen, die waren unglaublich anstrengend, weil wir eben die WM vorbereiten müssen, die EM vorbereiten müssen und auch noch relativ viele Spiele hatten. Und da merkt man dann schon manchmal, ich weiß gar nicht mehr, wann ich was machen soll. Ich hatte meine E-Mails irgendwann nicht mehr im Griff, das gibt es bei mir eigentlich auch gar nicht. Bin eigentlich relativ strukturiert und dann, wenn man wirklich nur noch so zum nächsten Tag lebt und dann schaut, was ist eigentlich morgen im Kalender, was muss ich denn noch machen? Es gibt schon, aber also ich bin so, ich komme da relativ schnell dann zum Glück wieder raus. Also
sobald wir die Excel-Liste dann wieder geupdatet haben und zumindest wissen, wir haben wieder alles auf dem Schirm,
ja,
geht es uns wieder ganz gut damit.
Wo tankt ihr auf oder womit?
Ich glaube vor allem bei den Kindern. Also ich finde immer, die Kinder, die reißen einen schon nochmal komplett raus aus diesem ganzen Handballthema und auch aus der Arbeit.
Kinder sind natürlich das absolute Zentrum und mega einfach, aber ist doch auch anstrengend, wenn wir mal ganz ehrlich sind mit den Kids, oder? Vor allem, wenn sie klein sind. Trotzdem tankt ihr da auf.
Ja, stimmt schon, ist auch anstrengend. Geb ich dir recht.
Ihr sprecht mit einem Vater.
Ja, habe ich vergessen. Ja, es ist auch anstrengend natürlich. Es ist auch nicht immer einfach. Und man ist auch nicht immer voll dann in Gedanken da. Also gerade nach so einem Spiel, mir geht es immer so, wenn ich die Analyse noch nicht gemacht habe, dann bin ich nicht voll da. Ich muss dieses Spiel abgeschlossen haben, ich muss analysiert haben, ich muss sagen können, so Haken dran. Und so lange ist es dann auch schwierig, sich voll auf die Kinder einzulassen. Ja,
also wenn irgendwas rübergekommen ist jetzt in diesem Podcast, dann, also für mich zumindest, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen anders geht, dass ihr das so dermaßen mit Leib und Seele macht.
Ja.
Ja, ganz oder gar nicht. Das war bei uns
schon immer das Motto.
In allen Lebensbereichen, oder wie?
Ja.
Ja, drum war für uns auch damals, viele haben nicht verstanden, warum in diesem ersten Schritt 2011 der DHB schon gefordert hat, dass wir mit Handballspielen aufhören, ob das wirklich schon erforderlich ist auf dem Level. Und für uns war das aber genau das Richtige, weil wir gesagt haben, wir könnten beides nur halb machen. Und so können wir der Mannschaft ein ganz klares Zeichen geben, wir sind nicht mehr zur Verfügung. Also wir sind schon absolute Fans davon, wenn wir was machen, dass wir es auch wirklich richtig machen.
Ist es das, was euch am besten charakterisiert? Ganz oder gar nicht?
Ja. Das passt eigentlich ganz gut.
Ich finde, es hätte kein besseres Schlusswort jetzt für den zweiten Teil geben können. Ihr wisst ja, wir haben noch zum Abschluss die ganz schnelle Runde. Machen wir natürlich auch. Vielen Dank euch schon mal bis zu diesem Punkt. Kurze Pause nochmal. Habt ihr schon mal was vom hydraulischen Abgleich gehört? Ich ehrlich gesagt nicht.
das Thema Energieeffizienz. Das ist der Liqui Moly Handball Bundesliga und natürlich auch mir persönlich elementar wichtig. Und darüber wollen wir mit euch sprechen und über innovative Lösungen informieren. Und das tun wir gemeinsam mit dem offiziellen Nachhaltigkeitspartner der Handball Bundesliga, das ist Danfoss. Danfoss ist weltweiter Markt- und Technologieführer mit bedeutender Rolle bei der Förderung von Energieeffizienz und beim Übergang zu einer Welt mit geringeren CO2-Emissionen. Zurück zum Thema, was ist der hydraulische Abgleich und warum ist er so wichtig? Vermutlich jeder, der schon mal in einem mehrstöckigen Haus oder Wohnung gewohnt hat, der hat das schon mal erlebt, dass die Heizung im Erdgeschoss kocht, während es im zweiten Stock nicht richtig warm wird. Dann rauscht es häufig noch in den Rohren, was ja vor allem nachts brutal nerven kann. Am Thermostat rumspielen hilft meistens nicht viel und obwohl die Heizung nicht wie gewünscht funktioniert, flattert dann stets eine hohe Abrechnung ins Haus. Ja, und die Ursache für diese Entwicklung ist der fehlende hydraulische Abgleich. Wasser nimmt stets den Weg des geringsten Widerstands und strömt tendenziell in kesselnahe Leitungen. Deshalb ergibt sich in einem Heizrohrsystem von Natur aus kein einheitlicher Durchfluss. Um alle Heizkörper planmäßig mit warmem Wasser zu versorgen, muss die Durchflussmenge deshalb gebäudeübergreifend exakt reguliert werden. Und genau das leistet der hydraulische Abgleich. So, wie bekommt man das jetzt in den Griff? Es gibt sogenannte Smart Heating Systeme in Verbindung mit intelligenten Ventilkomponenten. Das sind leistungsstarke Lösungen für den automatischen Abgleich. Die Armaturen kompensieren Druckschwankungen und das Smart Heating System regelt optimal den Durchfluss und sorgt so für eine bessere Energienutzung. Mehr als 80% aller Heizanlagen in Wohngebäuden sind nicht richtig hydraulisch abgeglichen. Diese Maßnahme lohnt sich also. Sie erhöht den Wohnkomfort und senkt den Heizenergieverbrauch um bis zu 15%. Vom Staat wird sie deshalb auch gefördert. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid und mehr über den hydraulischen Abgleich erfahren möchtet, dann findet ihr unter dem Link in unseren Shownotes weitere Informationen von Danfoss. Für die Handball-Bundesliga ist jedenfalls klar, wir alle wollen mit den Clubs und allen Handballfans an einem deutlich kleineren CO2-Fußabdruck arbeiten. Gemeinsam können wir viel erreichen. Also das behalten wir uns natürlich auch heute bei. Dritter Teil, schnelle Fragerunde. 7 schnelle Fragen. Heute haben wir alles über den Haufen geschmissen, strukturell bei Hand aufs Harz, aber das darf nicht untergehen. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht hier abwechselnd, mal die eine, mal die andere, sondern ihr antwortet einfach zusammen schnell. Oder ihr seid ja drauf programmiert, schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
Schauen wir mal, ja.
Ich kann mich immer so gut entscheiden, ja. Schauen wir mal, wie schnell ich bin.
Ja, aber im Spiel muss das doch funktionieren.
Komischerweise funktioniert es da ganz gut.
Sonst nicht, oder?
Nee, sonst bin ich nicht so der entscheidungsfreudige Mensch.
Geh mal mit Maike essen.
Und bring
viel Zeit mit.
Aber es ist besser geworden. Ich arbeite an mir.
Aber wie zur Hölle, warum funktioniert das dann bei der Schiedsrichterei?
Musste ich lernen. War am Anfang auch nicht einfach. Konnte ich mich auch oft nicht entscheiden.
Sorry, aber jetzt kommen gleich die 7 schnellen Fragen. Aber was macht ihr denn eigentlich im Spiel, wenn ihr mal uneins seid?
Im besten Fall pfeift nur einer.
Also eigentlich dürfen wir ja selten uneins sein, weil wir eigentlich nie auf die gleiche Situation gucken dürfen. Es gibt ja eine Aufgabenteilung. Also wenn ich das Gleiche sehe wie Maike, hat eine von uns was falsch gemacht.
Ja. Aber gibt es zwischen euch eine Absprache, dass eine von beiden, wenn es ganz hart auf hart kommt, das letzte Wort hat?
Nein,
das
gibt's auf gar nicht. Keinen Fall.
Okay. Nee. So. Also jetzt hier, die 7 schnellen Fragen. Wenn ihr eine Regel im Handball ändern dürftet, welche wäre das?
Fußspiel.
Wie Fußspiel?
Mir gefällt diese Regel nicht.
Ja, wie müsste sie sein?
Dass Fuß Fuß ist, das wäre meine Regel. Und heute ist es ja leider so, dass wenn quasi der Fuß abgeworfen wird, sollen wir ja eigentlich laufen lassen, versteht aber keiner. Deswegen pfeifen es halt 99% dann trotzdem.
Okay.
Ja, das gefällt mir nicht.
Würde es einfacher machen. Ja. Ball am Fuß, Fuß.
Ja.
Welche Regeländerung aus den letzten Jahren findet ihr gut?
Die Verletztenregel finde ich überragend. Mhm. Die hat im Handball ganz viel gebracht.
Nicht euer Ernst.
Doch, ein Segen.
Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, wo man sagt, oh, jetzt tut es mir weh für den Spieler. Aber 99% der Fälle finde ich das richtig, richtig gut, dass die sich zweimal überlegen müssen, ob es wirklich weh tut.
Mhm. Ich verstehe den Ansatz natürlich komplett und habe mittlerweile so oft die Situation gehabt, dass einer 3 Angriffe aussetzen musste,
der absolut nichts dafür kann und da blutet mir jedes Mal das Herz.
Das stimmt, aber davor hatten wir wirklich bei jeder Unterbrechung den Physio auf dem Platz.
Okay.
Feld. Also das, gut. Also das
schnelle
hat sich
Fragerunde.
Schon,
was mache ich da?
Ist schon sehr viel schöner geworden, finde ich.
Mit welchem Bundesligaspieler kann man sich am besten auf dem Spielfeld unterhalten?
Mit welchem Spieler?
Ja.
Boah, das kann ich nicht
da
auf einen reduzieren.
Da gibt es viele.
Da haben wir wirklich viele.
Also es wäre jetzt gemein, glaube ich, einen rauszuheben.
Ach komm, einen. Mit wem macht Spaß? Das heißt ja nicht, dass es der Einzige ist.
Johannes Golla zum Beispiel als unser Nationalmannschaftskapitän ist immer entspannt.
Ja, stimmt. Selbst in stressigen Situationen immer noch witzig.
Welcher Trainer ist am anstrengendsten für euch?
Warum müssen wir echt eine Antwort?
Na, ich habe ja auch nicht gesagt, wer ist unfair oder wer ist jenseits der Regeln. Und wer ist für euch persönlich am anstrengendsten? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß
die
schon.
Die ist super gemein, weil ich es auch so auch wieder pauschal nicht beantworten kann. Anstrengend sind immer die, die
halt aufwendig sind, die man viel auch investieren muss und oft mal hingehen muss und was erklären muss.
Ja, ich sag mal. Ich glaube, den Namen wirst du nicht
hören. Ja, okay.
Boah, schade. Na gut, ich glaube, da komme ich nicht weiter. Was kann denn die eine besser als die andere? Kann man da eine Sache sagen, ganz schnell?
Ich kann definitiv besser einparken. Falls
Boah.
Es auch nicht Handball
geht. Im Rückwärts einparken bin ich definitiv besser.
Das stimmt.
Vorwärts kann sie besser.
Ah, schwesterlich. Also, jetzt machen wir es anders. Tanja, was kann Maike besser als du?
Boah, super vieles.
Eine Sache.
Was kann Maike besser als ich?
Jetzt fällt da nichts ein, gell?
Super vieles, aber es kommt nichts.
Ja,
das sind immer die größten Komplimente. Ich finde super viel toller. Ja, was zum Beispiel?
Nee, Maike ist so in allem immer viel genauer als ich. Ich mache immer bei so vielen Dingen so Hudelheitsfehler. Das passiert Maike nie.
Was für Fehler? Wie heißt das nochmal?
Hudelheit, das sagt man doch so.
Hudelheit.
Überall, ganz Deutschland.
Habe ich noch nie gehört.
Was kann Maike besser? Total vieles.
Eine Sache.
Ich kann ja mal anfangen. Sie kann viel schneller duschen als ich.
Viel schneller duschen.
Ja.
Das stimmt. Hi, warum fällt mir denn, das ist jetzt richtig fies, warum fällt mir spontan nichts ein?
Ich führe das mal auf die späte Uhrzeit zurück.
Ja.
Also das können wir ja mal nachreichen an irgendeiner anderen Stelle. Nicht, dass
ich will jetzt auch nicht irgendwas sagen. Also ich kann sagen, Maike kann besser kochen als ich, weil es der Fall ist. Aber
das ist doch was. Also Entschuldigung.
Das stimmt, weiß ich nicht, aber...
Würde ich auf jeden Fall so sagen.
Gut, wunderbar. habt ihr noch sowas wie einen Traum, also jetzt auf die Schiedsrichterei bezogen? WM-Finale, EM-Finale bei den Männern. Also jetzt wäre natürlich schlecht für den deutschen Handball, weil dann sind unsere Jungs
dürfen
nicht mit dabei.
Dürfen wir uns eigentlich nie wünschen.
Nein, aber also jetzt mal abgesehen davon, habt ihr noch einen Traum?
Ja, ich glaube, dass wir auf jeden Fall irgendwann gerne mal bei Olympia dabei wären.
Ja, aber da müssten eigentlich die Chancen nicht schlecht stehen, oder? Jetzt mit Paris.
Naja, also Olympia ist halt ein wahnsinnig kleines Turnier.
Okay.
Deutschland 1 ist ganz klar Schulze Tönnies. Und alles andere sind nachher politische Entscheidungen.
Ach so, ist es bei Olympia unüblich, dass zwei Gespanne aus einem Land pfeifen, oder wie?
Wüsste nicht, dass das überhaupt schon mal gab.
Ah, okay.
Also,
ich drücke euch trotzdem die Daumen. So.
Ja, es wird ja nicht das letzte Olympia sein in Paris, hoffe ich.
Und zum Abschluss unsere gute alte Tradition, wen sollten wir unbedingt mal einladen zur Hand aufs Harz?
Wir haben uns tatsächlich, weil wir ja Hand aufs Harz gut kennen, im Vorfeld darüber unterhalten, was wir mal total, wir haben eigentlich zwei Wünsche, wenn wir dürfen.
Ja.
Also zum einen aus dem Schiedsrichterbereich finden wir Geipel-Helbig natürlich wahnsinnig spannend, weil die super viel erlebt haben und bestimmt sehr viel erzählen können und auch einfach
Lars Geipel, Markus Helbig.
Tolle Typen sind. Also die würden wir uns wünschen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gesagt, fänden wir es mal total spannend, einen Co-Trainer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet. Ich glaube nicht.
Gute Frage.
Weil ich glaube, dass
fällt
die
euch
auch,
da einer konkret ein?
Da würden uns, glaube ich, ein paar einfallen. Max Rinderle zum Beispiel. Oder
der Assistent von Jaron Siewert. Ja.
Genau.
Yves Grafenhorst von Magdeburg oder Sprengi aus Kiel. Also für uns ist einfach oftmals, viele Leute können sich nicht vorstellen, was ein Schiedsrichter so außer während den 60 Minuten auf dem Feld leistet. Ja, und so fehlt mir oftmals die Fantasie, wie so der totale normale Alltag von einem Co-Trainer aussieht, was dem seine Aufgaben sind, was der, ob das in jedem Verein auch anders läuft.
Cool, super, super Idee. Ja, ehrlich gesagt, ich hab nicht alle Gäste aus den ersten 100 Folgen parat. Ich weiß nicht, ob schon einer zu Gast war.
Also ich habe ja alle gehört, aber tatsächlich, aber ich glaube.
Aber das sind ja alle super spannende Typen, die ihr da gerade genannt habt. Also nehme ich sehr gerne mit. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Am Sonntagabend, ja. Ich meine, ihr habt eh so wenig Zeit und dann hier noch 2 Stunden für Hand aufs Harz. Ich weiß, das wirklich sehr zu schätzen. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es erträglich zumindest.
Uns hat es auch Spaß gemacht.
Gerade so. Und bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Nächste Folge ist dann Annette Sattler wieder dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt eine Menge gelernt über Tanja Kuttler und Maike Merz, über das Schiedsrichterwesen und den Handball im Allgemeinen, so wie wir es immer anstreben. Bei jeder Folge Hand aufs Harz. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.